Es geht wieder los in der Bundesliga der Frauen, noch nicht mit allen Spielen. Zwei sind ausgefallen, werden wir gleich besprechen. Aber wir blicken auf diesen Spieltag und auch so ein bisschen generell, was jetzt sich so getan hat in den letzten Wochen. Und das tun wir mit Charlotte Bruch und Helene Altgeld jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, hier eine All-Stars-Runde begrüßen zu dürfen. Charlotte Bruch ist da vom Tagesspiegel. Charlotte, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein, mal wieder.
Ja, finde ich auch sehr schön und ebenfalls schön ist, dass Helene Altgeld mal wieder da ist. Altbekannte Stimme aus dem Rasenfunk. Schön, dass du da bist, Helene.
Hallo, freue mich natürlich auch.
Ja, wir haben eine Winterpause hinter uns, die kurz war, aber ereignisreich. Zum Teil haben wir sehr viele Transfers gesehen, zum Teil sehr erstaunlich wenige bei einzelnen Teams. Ich werde jetzt immer vor den jeweiligen Spielen, werde ich nochmal erzählen, was bei den Teams passiert ist. Charlotte, wie hast du denn die Winterpause verbracht und wie hast du das Gefühl, dass es die Bundesligisten getan haben?
Also ich habe die Winterpause auch natürlich ohne Fußball verbracht, zumindest auf dem Platz nicht. Hab aber viel Fußball geschaut, was so lief, und habe aber auch die Bundesliga der Frauen vermisst. Man hat so ein bisschen ja mitbekommen, genau durch Transfers, durch irgendwie Testspiele bei Trainingslagern, genau bei Union habe ich so ein bisschen durch den Job mitbekommen, was da aktuell passiert ist. Da ist zum Beispiel auf dem Transfermarkt sehr viel passiert, anders als bei anderen Teams, aber ja, und jetzt war die Vorfreude groß und dann fallen direkt zwei spannende Spiele aus. Das hat es natürlich ein bisschen gedämpft, aber die anderen Spiele haben schon auch Spaß gemacht zu schauen.
Also Jena gegen Wolfsburg und Frankfurt gegen Hoffenheim, das ist natürlich ein Spiel, auf das wir uns alle gefreut haben. Die beiden wurden jetzt erstmal verschoben, das eine auf Anfang Februar, das ist Frankfurt gegen Hoffenheim, und das andere auf Mitte März, Jena gegen Wolfsburg. Und ich weiß nicht, Helene, ob du das auch mitbekommen hast, aber mir ist zu Ohren gekommen, aber ich habe das jetzt nur aus einer unsicheren Quelle gehört, ich hatte keine Zeit, mir das nachzurecherchieren, dass in Jena auch deshalb der Platz vereist sei, weil man aus Kostengründen die Rasenheizung gar nicht aktiviert hat und deswegen es gar keine Chance gab, dass da das Eis abgetaut ist. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, ob du da mehr dazu weißt, aber was denkst du denn generell über die Spielabsagen, die wir jetzt gleich am ersten Spieltag wieder haben?
Bei Jena konkret habe ich es jetzt nicht mitbekommen, aber also schon gehört, dass Rasenheizung schon so ein Thema ist, das einfach sehr teuer ist, weil man die ja nicht nur direkt vor dem Spiel dann, glaube ich, anmacht, sondern die halt permanent dann quasi laufen müssen, und ja, das ist dann schon ein Kostenfaktor. Und für so einen Club wie Jena kann man es vielleicht verstehen, eben, dass sie Geldnöte haben, und trotzdem ist es einfach überhaupt nicht professionell von außen gesehen, wenn dann schon wieder Spiele abgesagt werden, wenn man einfach keine Regelmäßigkeit da drin hat. Das ist jetzt ja schon eine gute Tradition eigentlich in der Frauenbundesliga, dass sowas eben öfters mal passiert. Es hat sich ja schon so ein bisschen verbessert, dass jetzt nicht Spiele komplett last minute abgesagt wurden, sondern schon mit ein bisschen Vorlauf. Das war ja schon mal gut. Aber ja, insgesamt in der Zukunft kann es natürlich schon nicht so bleiben, dass man dann im Winter da jedes Mal wieder überrascht wird von den Schneeflocken.
Andererseits muss man sagen, also in der wesentlich besser ausgestatteten Bundesliga der Männer gab es jetzt auch Spielabsagen, da hatte es dann aber andere Gründe, da ging es nicht um die Bespielbarkeit des Platzes, sondern um die Sicherheit bei der Anreise. Das hätte jetzt aber natürlich bei den Frauen dann auch ein Thema werden können. Aber ja, es begleitet uns so ein bisschen. Ich meine, früher bei Turbine Potsdam hat man schon immer auf den Spielplan geguckt und wusste, ah, jedes Januarspiel könnte schwierig werden. Da hat ja auch dann, hatte man den Eindruck, der DFB irgendwann auch drauf reagiert und hat ihnen eher Auswärtsspiele zugeteilt im Januar. Jetzt haben wir eben diese zwei verschobenen Spiele, was so ein bisschen so ein Stotterstart jetzt dann für uns alle bedeutet in die Bundesliga der Frauen. Die Fans allerdings, Charlotte, die sind koordiniert gestartet mit einer konzertierten Aktion, und zwar gegen Montagsspiele. Die Fanvertretungen aller Vereine haben sich koordiniert und einen Stimmungsboykott auch in großen Teilen durchgesetzt jetzt an diesem Spieltag. Die ersten 15 Minuten wurde geschwiegen, um eben gegen zukünftige Montagsspiele zu protestieren, denn wie wir alle wissen, der TV-Vertrag, der wird jetzt dann bald neu ausgehandelt, und da ist es natürlich wichtig, geht der DFB mit oder ohne Montagsspiele ins Rennen, beziehungsweise eigentlich der Ligaverband, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wie das jetzt laufen wird. Wie blickst du auf diesen Montagsspielboykott der Fans?
Ja, er ist absolut verständlich natürlich. Für Fans ist es einfach schwierig mit Reisen an einem Montagabend, vor allem wenn die Spiele um 18 Uhr schon sind. Es ist genauso schwierig bei Heimspielen, wenn es nicht eine Auswärtsreise ist, eben auch so früh dann schon im Stadion zu sein, gerade für Familien mit Kindern, was ja schon eine Zielgruppe ist beim Frauenfußball. Und deswegen sind die Proteste natürlich umso verständlicher, und ich hoffe, dass die auch Wirkung zeigen. Ich fand es, also die Proteste an sich, ich finde, man hat es vor allem beim HSV beim Spiel und bei Union natürlich gemerkt, sobald die Fans dann angefangen haben, war ordentlich Stimmung da, und da sieht man, was das halt ausmacht, was es vielleicht auch mit so einem Spiel dann macht, wenn dann einfach auf den Rängen was los ist. Genau, also es ist einfach eine schwierige Situation für Fans, und es vor allem, also beim HSV und bei Union geht es ja oft noch mit Montagsspielen. Das hatte man jetzt schon, dass dann schon Fans mitreisen, aber kleinere Vereine oder Vereine, die vielleicht nicht ganz so viele oder so eine starke Fanbase haben, das bleibt dann einfach auf der Strecke, und dann ist die Stimmung entsprechend schlecht bei solchen Spielen.
Ja, es gab ja auch so ein Statement noch vom Frauenfußball-Fan-Netzwerk, die eigentlich sehr ähnliche Dinge gesagt haben, auch was du gerade meintest, Charlotte, eben, dass halt auch die Stimmung natürlich davon betroffen ist, und das kann natürlich eigentlich auch niemand wollen, und am Ende ist dann halt so ein Trade-off, weil es jetzt wichtiger ist, eigentlich die Rechtevergabe oder eben die Stimmung in den Stadien, dann halt auch das Erlebnis im Stadion und vielleicht dann auch Einnahmen natürlich, Ticketverkäufe, und ich glaube, langfristig wird das dann vielleicht schon nochmal so ein Thema sein, falls man halt wirklich merkt, okay, es kommen auch weniger Leute zu Montagsspielen, die Fans wollen das einfach nicht, weil die Ticketeinnahmen ja schon aktuell auch steigen, weil viele Clubs auch in größere Stadien gehen. Also es gab jetzt hier diesen Money League Report von Deloitte wieder, den es da irgendwie jedes Jahr gibt. Und die hatten da gesagt, Arsenal hatte zum Beispiel 7 Millionen mit Ticketeinnahmen jetzt gehabt im letzten Jahr. Natürlich, sie hatten auch Ausgaben, also die sind ja super viel im großen Stadion und verkaufen da auch jedes Mal 40.000 Tickets so. Natürlich sind wir da längst noch nicht in Deutschland, aber wenn die Clubs jetzt auch eher in die Richtung gehen, dass sie halt in größere Stadien gehen, dass sie mehr Tickets verkaufen, dann könnte vielleicht die Priorisierung da auch nochmal anders werden. Also ich bin auch gespannt, wie es aussieht.
Wobei ich ehrlicherweise, also ich bin auch auf Seiten der Fans, für den Rasenfunk sind die Montagsspiele ganz okay, weil ich dann eine Entschuldigung habe, warum erst am Montagabend die Sendung kommt, ehrlicherweise, sonst müsste ich noch alles enger takten, aber das ist jetzt was ganz Persönliches, aber ich bin zu 100% auf Seiten der Fans, es ist extrem fanunfreundlich. Und es zeigt halt, dass halt die Fans nicht das Wichtigste waren bei dieser Entscheidung, die Montagsspiele einzuführen. Ich kann aber ehrlicherweise schon auch die Vereine und den Verband, egal ob jetzt Ligaverband oder DFB, verstehen. Die gucken halt viel auf Zahlen, die gucken dann viel auf Quoten, summieren die dann auf und wollen da natürlich immer die Vorquoten aus dem Vorjahr übertreffen. Und das bringt dich zu gewissen Zwängen. Das bringt dich eben dazu, dass das, wenn das ZDF sagt, wir wollen erst noch Biathlon übertragen und uns passt das Topspiel Bayern gegen Wolfsburg am besten um 16.15 Uhr rein, dann musst du da fast zusagen, weil das ist eine garantierte Quote von irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen ZuschauerInnen, die kriegst du ansonsten nicht. Und ich glaube, ähnlich ist das mit diesem Montagsspiel auch, dass das eben ein paar hunderttausend immer gesehen haben. Und der DFB, der eben sehr unkreativ dabei ist, wie er seinen eigenen Erfolg bemisst, also immer die naheliegendsten KPIs nimmt, ich verstehe schon, dass sie darauf nicht verzichten wollen. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob dieses Konzept Montagsspiel wirklich ein Erfolg war für alle Beteiligten. Denn für die Vereine ist es auch nicht toll, haben kürzere Wochen zum Trainieren, ist logistisch ein Problem für alle Spielerinnen, die noch eine Ausbildung oder einen Ausbildungsberuf haben, ist es schwierig. Und obwohl man versucht hat, da spektakuläre oder interessante Ansetzungen auch hinzulegen auf dem Montag, habe ich jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass das immer so der Premium-Montag war, also dass das auch immer dann das beste Spiel des Spieltags war, sondern es war halt ein Spiel wie jedes andere eigentlich auch. Und wenn das dann in Leverkusen vor 400 Fans stattfindet, Dann frage ich mich, ob das wirklich so zuträglich ist, das dann auch einer breiten Masse zu zeigen. Also das würde mich mal total interessieren, da so eine ehrliche Bilanz zu bekommen von allen Beteiligten, auch vom Sender, in dem Fall dann Sport1, der das übertragen hat. Weil ich bin mir da nicht so sicher, ob die Rechnung wirklich so aufgegangen ist in alle Richtungen. Und für Fans ist es halt eine absolute Katastrophe, Montagsspiele. Aber ihr habt da zufällig nicht auch was gehört, oder?
Leider nicht, leider Schade. Nicht. Aber es würde mich auch sehr interessieren. Aber war auch, ist auch ein guter Punkt mit, also ich finde vor allem, es wurden halt wirklich oft unattraktive Spiele auch unattraktiv. Also in dem Sinne, wo jetzt halt eben nicht die große Fanbase dahinter ist, wurden auf den Montag angesetzt und dann ist dieses Produkt, was man da bekommt, halt, finde ich, nicht attraktiv, dass man da, also außer natürlich, man interessiert sich rein für den Fußball, dann ist es immer interessant zu schauen. Aber so, also es wurde dann nicht gut verkauft, finde ich. Und wichtigen Punkt, den du auch erwähnst, ist natürlich, dass es Spielerinnen gibt, die einfach arbeiten nebenbei, wie zum Beispiel bei Jena oder auch anderen Clubs. Also das ist für die auch eine riesige Belastung. Die müssen auch Urlaubstage nehmen, um dann irgendwie da spielen zu können auf dem Montag. Also genau, da gibt es einfach so viele Punkte, die dagegen sprechen. Ich kann das auch verstehen, dass man versucht, da natürlich an Quoten irgendwie alles rauszuholen. Und ich finde aber, die negativen Punkte überwiegen einfach. Also man hat es jetzt versucht. Für mich ist es schiefgegangen. Nein, ich kenne die Zahlen nicht natürlich. Vielleicht ist es wirtschaftlich auch der richtige Schritt. Aber ja, für Fans und Spielerinnen finde ich es schwierig.
Ist halt die Frage, ob du an einem Montagabend auf Sport1 auch das Publikum bekommst, das dann sagt, geil, jetzt gucke ich mir auch mal Samstag um 14 Uhr die Bundesliga an. Oder ob das nicht eher so ein Beifangpublikum ist, bei denen der Fernseher halt sowieso läuft oder keine Ahnung was, aber das halt gar nicht so wirklich in deiner Zieldemografie drin ist. Denn Eltern zum Beispiel mit Kindern, die haben Montagabend eher seltener Zeit, dann nochmal den Fernseher laufen zu lassen. Und die Frage ist halt gleichzeitig, wann bekommen wir endlich unsere klaren Anstoßzeiten? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß immer noch nicht manchmal, wann Anstoß ist am Sonntag und am Samstag. Immer mal wieder bin ich eine halbe Stunde zu früh oder eine halbe Stunde zu spät. Und das, obwohl ich jedes Spiel gucke, das ist ja eigentlich völlig absurd, dass nicht mal ich mir das merken kann. Und man muss auch sagen, gleichzeitig sind halt Fußballspiele auch oft langweilig. Und das ist jetzt kein frauenspezifisches oder männerspezifisches Ding. Das ist einfach in der Sportart angelegt. Also ich wünsche mir so sehr, dass sie einen festen Zeitpunkt nehmen, der möglichst frei ist von Männerfußballterminen. Da muss man dann natürlich irgendwie auf den Mittag oder so gehen. Anders kann man den nicht aus dem Weg gehen. Und da dann aber eine schöne Konferenz und dann meinetwegen noch zwei Einzelspiele, drei Einzelspiele, wenn es unbedingt sein muss. Aber da hätte ich so Lust drauf, dass wir uns quasi, dass alle, die sich für den Fußball der Frauen interessieren, auch so einen festen Termin haben, zu dem sie sich treffen. Digital, im Stadion, vor den Fernsehern. Das wäre mein Lieblingsszenario, auch wenn es für mich ja gar nichts ändern würde, ich würde ja trotzdem alles nochmal in 90 Minuten nachgucken, aber ich glaube, so als Produkt wäre es doch einfach gut. Ich weiß nicht, Helene, juckt es dich da nicht, wenn ich dir so eine Konferenz unter die Nase halte?
Ja, doch schon, also diese Verstückelung, die ist halt wirklich unsäglich, vor allem damit, dass es halt bei jeder Vergabe gefühlt dann wieder verändert wird mit den Zeiten, also ja, wie du sagst, es macht es einem einfach selbst als Fan, der wirklich am Ball bleiben will, schwierig und dann kann ich mir halt nicht vorstellen, wie es ist als jemand, der sich so ein bisschen casually für Fußball der Frauen auch interessiert, aber da halt nicht sehr viel Energie von sich aus reinsteckt, also kann ich mir schon vorstellen, dass es eben gerade für diese Fans dann, ja, das wieder schwieriger macht, das jede Woche zu verfolgen.
Und mein Eindruck ist nämlich, das ist jetzt noch so ein größeres Thema. Wir hatten das, Helene, als du das letzte Mal hier warst, haben wir das ja schon besprochen, das Einstellen der Frauenfußballberichterstattung bei 90min.de und wir können das bei vielen anderen Medien gerade auch sehen. Die Berichterstattung, sie nimmt ab. Wahrscheinlich werden wir das im Saisonreport des DFB noch nicht sehen, weil die zählen ja sowieso total komisch. Und kommen dann schon noch auf ihre kumulierten Reichweiten. Aber insgesamt wird es gerade eher wieder schwieriger, Berichterstattung zum Fußball der Frauen zu finden. Deswegen ist mein Gefühl aktuell, dass wenn der Frauenfußball weiter wachsen will organisch, dass man das durch diesen Lagerfeuereffekt hinbekommen muss, dass es quasi organisch wachsen muss durch die Reichweite der Fans selbst. Denn die Fans machen im Grunde eigentlich inzwischen die beste Berichterstattung. Da können kaum andere Medien mithalten. Und denen dann auch einen Ort zu geben, an dem sie sich versammeln, könnte da auch wirklich schlau sein. So verteilt es sich so wild übers Wochenende. Du findest ja nicht mal in sozialen Netzwerken die Leute, die jetzt neben dir gerade noch das Spiel gucken. Denn Hashtags werden kaum verwendet. Es gibt keine einheitlichen Hashtags. Es gibt kaum gute Plattformen, die dafür funktionieren. Dadurch, dass Twitter jetzt so ein Shithole geworden ist, ist es auch nochmal schwieriger geworden, so generell gerade ein gutes soziales Netzwerk zu finden. Es gibt so einzelne vereinzelte Discord-Server, die sehr aktiv sind. Aber ich glaube, das könnte wirklich ein Weg sein, dass man es den Fans auch einfacher macht, sich gegenseitig zu finden und dann die als Reichweitentreiber verwendet. Denn zumindest kurzfristig habe ich den Eindruck, dass es durch Medien eher gerade fast sogar schwieriger wird, den Fußball der Frauen zu verfolgen, weil so wie es ich wahrnehme, geht es zurück. Und dazu gehört auch noch ein letztes Thema, was ich noch ansprechen wollte. Wir tragen alle Trauer. Also vor allem Statistikmenschen wie ich tragen Trauer, denn fbref.com, das war eine der wichtigsten Datenseiten. Die hatten jetzt 7 Jahre lang ein Agreement mit Opta, dass sie von Opta die Daten scrapen durften und dann immer nachts wurden die geholt und am nächsten Tag waren die online. Und das hat vor allem auch Daten betroffen wie Expected Goals, Postshot Expected Goals, also so ein bisschen tiefere Daten. Und deswegen war fbref.com für mich, zumindest in meiner Arbeit, die wichtigste Statistikquelle im Bereich des Fußballs der Frauen. Bei den Männern, da findet man auch anderswo diese Expected Goals, zum Beispiel bei Understat und so weiter und so fort. Aber von einem Tag auf den anderen endete dieses Agreement von Seiten von Opta, die haben das gekündigt. Über die Gründe könnte ich jetzt spekulieren, will ich jetzt an der Stelle aber nicht, weil es führt nicht weiter. Aber das ist ein herber Rückschlag für die Berichterstattung, die wir hier machen können. Denn Expected Goals zu den Frauen, ich habe sie bisher nirgendwo gefunden. Ich bin so kurz davor, mir selber so eine Streamlit-App zu bauen. Dabei habe ich mich damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, wie das funktioniert. Und es geht ja nicht nur um Expected Goals, sondern es ist einfach eine große Datentiefe gewesen, die es da gab, auch mit historischen Daten zum Teil. Und die ist jetzt einfach weg, wurde bisher noch nicht ersetzt, auch nicht durch das DFB-Portal, das es da gibt. Da sind die Daten sowieso noch ein bisschen komisch irgendwie. Da traue ich mich noch immer nicht, die zu verwenden, weil allein die Laufstatistiken so seltsam einfach sind. Also ich weiß nicht, Helene, wie es dir da geht. Ich weiß, dass du auch mit fbref.com gearbeitet hast. Also für mich ist es tatsächlich, also ich kann mir kaum was, einen größeren Knüppel zwischen meinen Beinen vorstellen bei der Berichterstattung über den Fußball der Frauen, als dass mir diese Daten jetzt weggezogen wurden. Wie geht's dir?
Ja, schrecklich. Also ich kenne auch so viele Leute, mit denen man jetzt gesprochen hat und die halt gesagt haben, ja, man versucht halt irgendwie auch Podcasts zu machen, Fußball der Frauen, versucht halt so ein bisschen sich auf was zu stützen und das macht es jetzt einfach 10-mal schwieriger und auch international. Also ich habe so einen Post auf Blue Sky gesehen, wo auch gesagt wurde, bei nur der Hälfte der großen Ligen oder Wettbewerbe jetzt im Fußball der Frauen gibt es jetzt überhaupt noch irgendwo Expected Goals Daten. Also die Frauen-Bundesliga scheint jetzt nicht dazu zu zählen eben. Und ja, das ist einfach so bitter, halt auch dann für das Schauen über den Tellerrand hinaus. Ja, natürlich sagen Statistiken die ganze Wahrheit, aber es war einfach immer ein super erster Anlaufpunkt, auch bei Spielerinnen, die vielleicht verpflichtet wurden oder so, sich da schon mal ein Bild zu machen. Und ja, einfach mega bitter jetzt für die ganze Berichterstattung, dass es wegfällt.
Ja, und ich finde, gerade in einem Bereich des Sports, wo es eben weniger Artikel gibt, auch weniger Möglichkeit, alles live zu sehen. Also das können wir jetzt zwar bei der Bundesliga, aber bei anderen Ligen geht das zum Teil noch nicht. Also gerade da war das für mich eben oft nochmal eine Rückversicherung. Ich hatte bei jeder einzelnen Spielbesprechung, ich habe immer den Tab von SofaScore offen. Der ist mir jetzt noch geblieben. Bitte geht nicht auch noch SofaScore, dann habe ich ein Problem. Aber eher so als Übersicht über Startausstellung und so weiter. Und ich hatte immer den fbref.com-Tab von jedem einzelnen im Spiel offen mit der Abfolge der Schüsse, weil du daran den Spielverlauf eben ablesen kannst. Und das war für mich immer so eine gute Rückversicherung, weil du oft durch die Kamerapositionen, wenn du die Spiele guckst, auch nicht immer genau erkennst, wer hat jetzt den Schuss abgegeben, wer hat vor allem die Vorlage zum Schuss gegeben. Die KommentatorInnen nennen das auch nicht immer, können sie ja auch nicht immer, vielleicht erkennen sie es auch selber nicht immer. Und da konnte man immer sich darauf nochmal stützen und wusste dann, das ist dann zu 80% richtig. 20% waren leider immer noch wieder falsch, das haben mir dann die Leute im Forum erzählt, dann wusste ich es danach auch. Aber das ist echt, also ich muss sagen, das hat mich richtig hart getroffen und ich weiß noch nicht, wie das auch die Berichterstattung hier im Rasenfunk verändern wird, weil grundsätzlich wird sie erstmal besser durch gute Daten. Ersetzt nicht quasi das Gucken und so weiter und so fort, aber es stützt halt die eigenen Beobachtungen. Also ja, es ist ein harter Blow. Charlotte, ich weiß nicht, ob du irgendwas zu diesen Themenkomplexen hast oder sagst du, ey komm, lass reingehen in den Spieltag, reicht jetzt mit dem Rumgejammer.
Nee, ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe FBref auch viel genutzt immer, für diesen Spieltag eher weniger, deswegen ist es ein wenig an mir vorbeigegangen, aber ich finde es auch ganz fatal. Also vor allem im Fußball der Frauen eben ist es wirklich schwierig, Daten zu bekommen, beziehungsweise tiefgehende Daten, wie du es schon gesagt hast. Und ich würde für die App plädieren, die du da aufziehen möchtest.
Ja, ich habe mich da noch gar nicht eingelesen. Da muss man ja auch irgendwie einen API-Zugang auf Opta haben. Ob die das nicht durch abdrehen? Also so ein grundsätzlich, ich will es jetzt nur andeuten, die Grundsatzdiskussion, die müssen wir jetzt hier nicht führen. Aber es ist zu befürchten, dass das auch damit zu tun hat, dass die Sportwettindustrie eine ist, die immer noch weiter wächst und da diese Daten eben noch mehr ihr Geld wert sind. So bei fbrof.com, wenn Opta die Daten darüber schiebt, dann ist das so ein Goodie und sie geben aber letztlich etwas weg, das sie ja erstellen, für das eigentlich ja auch viel Geld gezahlt werden muss in der Erstellung. Und es ist schon zu befürchten, dass es auch damit zusammenhängt mit so einem generellen Schiff, den man auch im US-Sport sieht, dass eben so wichtige Insights, nenne ich sie jetzt mal, Hintergrundstatistiken eben in dem Bereich der Sportwettindustrie landen, weil die das dann eben monetarisieren. Und dann musst du dir ein Wettkonto anlegen und dann kannst du wieder irgendwelche Daten sehen, aber es wird immer verknüpft mit der Wette. Ich hätte Expected Goals vielleicht haben können von irgendeiner Webseite, wo Michael Owen Werbung für macht. Der wollte mir gleich ein Abo andrehen. Angeblich gibt's da Expected Goals der Bundesliga der Frauen. Ich hatte keine Lust, 20 Pfund im Monat zu zahlen, weil die Sportwetten bekommen kein Geld von mir. Ganz grundsätzlich nicht. Aber das ist so ein bisschen meine Sorge, die ich habe. Und das wird dann auch irgendwann einen anderen Sport nochmal treffen. Im US-Sport kann man das zum Beispiel auch schon gerade ablesen. Das wäre sehr, sehr schlimm. Ich hoffe, dass vielleicht hört das ja jemand hier aus der Bundesliga und denkt sich, hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, dass ja auch Journalistinnen und Journalisten und Fans Advanced Statistics gerne hätten. Vielleicht kann da ja tatsächlich der neue Ligaverband, der kann das doch mal machen. Die haben doch sonst gerade nichts zu tun. Sie nähern sich ja jetzt wieder an mit dem DFB. Ich bin so erleichtert. Aber gut, genug der Ironie, schauen wir rein in den Spieltag. Es gab interessante Partien und es gab einen richtigen Abstiegskracher bzw. Klassenerhaltskracher. In Hamburg fand der statt, zwischen dem HSV und der SGS Essen. Und wenn wir da zum Beispiel darauf blicken, was die Teams in der Winterpause bisher gemacht haben, dann könnten nicht unterschiedlicher sein. Die SGS Essen hat rein gar nichts gemacht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Allein Helen Schack ist jetzt natürlich die neue Trainerin, das haben wir ja schon im letzten Dezember dann schon erfahren. Und der HSV aber, der hat so richtig zugelangt. Mit Lea Paulik hat man eine neue Torhüterin von der SGE geholt. Paulina Bartz von Leverkusen ist fürs Mittelfeld gekommen. Gloria Sliskovic von Juve, eine Innenverteidigerin, hat 3 Jahre in Italien gespielt, aber nur 11 Minuten in der bisherigen Saison. Magu Doucouré, die kennen wir noch vom FC Bayern, die hat sich dort allerdings nicht durchsetzen können als Rechtsverteidigerin, kam von Napoli, da konnte sie sich auch nicht so wirklich durchsetzen, 25 Jahre jung. Mit Camilla Lindberg ist noch eine Norwegerin gekommen für den Sturm, 26 Jahre alt, und mit Niga Mitsaljeva, ich habe es vor der Sendung noch geübt und jetzt trotzdem nicht geschafft, von Zenit St. Petersburg ist eine Aserbaidschanin gekommen für die Rechtsverteidigerin-Position. Wenn ihr euch ein bisschen wundert, warum wird jetzt nicht mehr St. Pölten leer gekauft, das könnte auch damit zusammenhängen, dass sich auch im Scouting-Bereich etwas getan hat beim HSV. Da ist wohl jemand mit dazugekommen und offensichtlich hatte er entweder ein gutes Adressbuch oder noch den Zugang auf fbref.com und hat so diese Spielerin hier aussuchen können sich. Und wir haben einige davon, haben wir, Charlotte, auch in diesem Spiel gesehen vom HSV gegen die SGS. Sogar wirklich viele davon kamen zum Einsatz. Am Ende wird es ein knappes 2:1, 2 Tore von Sophie Hillebrand. Einmal nach einer unsauberen Ballannahme von Becker in der 50. Minute. Dann pariert Paulik erst gut, aber sie patzt dann bei einer Ecke und so gibt es dann das 1:1 für die SGS. Und in der 92. Minute gibt es einen Strafstoß, der hart ist, aber Vanessa Fürst geht da wirklich sehr in Camilla Lindberg rein, checkt sie weg und so kann Sophie Hillebrand antreten und zum viel umjubelten 2:1 verwandeln und damit den ersten Heimsieg des HSV im Volksparkstadion in der ersten Liga umsetzen, was ja auch bedeutet, dass die beiden in der Tabelle die Plätze tauschen. Also Charlotte, wie hast du das Spiel gesehen und war es deiner Meinung nach ein verdienter Sieg für den HSV?
Ich war erstmal sehr gespannt auf das Spiel, was natürlich der absolute Abstiegsklassenerhalt, Kracher war, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann ja, finde ich, wurde man in der ersten halben Stunde so ein bisschen enttäuscht, weil da wirklich sehr wenig passiert ist. Also der HSV hat das Spiel eigentlich überwiegend dominiert und Essen hat quasi gar nichts gemacht. Eine ganz kurze Drangphase, beziehungsweise nicht Drangphase, aber eine Druckphase, wo sie mal höher angelaufen sind, aber sonst war das wirklich wenig und dann steigerte sich das immer so im Spielverlauf. Das fing schon kurz vor der Halbzeit mit zwei guten Schüssen von Miko Lajova an, die da sehr aufgefallen ist. Genau, und in der zweiten Halbzeit war es dann aber wirklich so ein recht offener Schlagabtausch, beziehungsweise eigentlich erst nach dem Ausgleichstreffer von Essen. Danach hat Essen dann wirklich auch angefangen, Fußball zu spielen und dann auch mal irgendwie Ballgewinne wirklich in Konter umgemünzt. Es war auch nicht ganz viel, aber zumindest war da so ein bisschen was dabei. Vor allem natürlich dann bei Ecken, wo Lea Paulik leider mehrfach nicht ganz so gut aussah. Genau, aber so ist Essen dann ins Spiel gekommen und im Endeffekt ist Sophie Hillebrand die absolute Matchwinnerin mit dem Elfmeter kurz vor Schluss. Also das Ergebnis geht für mich aber auch, wenn man das ganze Spiel betrachtet, in Ordnung. Vor allem aufgrund der Schlussphase, finde ich, wo der HSV dann schon nochmal ordentlich Druck gemacht hat. Du hast sie schon erwähnt, Lindberg fand ich gut. Die hat ja direkt die komplette zweite Halbzeit bekommen an Spielzeit. Und die hat einfach viel Tempo, die wurde immer wieder gesucht und holt den Elfmeter dann wirklich auch clever raus. Also Fürst, das ist schon ein ordentlicher Check, aber Lindberg nimmt es schon auch dankend an. Ich finde, man kann diesen Elfmeter aber geben. Also ich verstehe natürlich Vanessa Fürst, die da extrem frustriert ist, aber ja, ich finde insgesamt geht das Ergebnis schon so in Ordnung und ist für den HSV natürlich Gold wert. Also wenn man den ersten Heimsieg holt, dann in so einem Spiel, würde ich sagen. Und jetzt hat man die Abstiegsränge eben verlassen. Hm.
Helene, ich weiß nicht, du hast zu viel genickt. Hast du auch was von dem Spiel gesehen? Hast du Überstunden gemacht? Oder war es einfach nur allgemeine Zustimmung zu Charlotte?
Allgemeine Zustimmung natürlich zu allem.
Alles klar.
Nee, aber ich hatte ja die Highlights gesehen und so ein bisschen Internetdiskurs verfolgt. Und da gab es auf jeden Fall viele Leute, die deiner Meinung waren. Also scheint es in bester Gesellschaft zu sein. Nee, ich habe es nicht selber gesehen, aber ja, scheint ja schon ein Spiel gewesen zu sein, was so ein bisschen auch von individuellen Fehlern dann geprägt war, eben Paulik. Und dann auch bei dem Tor von Hamburg beim ersten, ich glaube, es war Becker in der Essener Innenverteidigung, der eben den Ball dann nicht richtig gut angenommen hat. Also ja, sieht man dann auch, dass es in diesem Kellerkracher eben schon auf solche Szenen dann oft ankommt.
Ja, und du hast eben, finde ich, deutlich gesehen, vor allem in der ersten Hälfte, was Charlotte ja schon erwähnt hat, diese beiden Teams, die haben noch ein ganz schönes Stück Weg vor sich, um letztlich sogar in dieser Saison anzukommen. So heftig muss man das sagen. Also beim HSV sind ja diese 6 Wechsel jetzt im Winter ein deutliches Eingeständnis dessen, dass die bisherige Kaderplanung nicht gut genug war für die erste Liga. Und man schießt jetzt quasi nochmal nach und vielleicht hat man da jetzt dann genügend Treffer gehabt. Das wäre jetzt aber ein bisschen unseriös, darüber jetzt schon ein Urteil fällen zu wollen, weil wir ja die meisten davon nur ein paar Minuten haben spielen sehen, aber der erste Moment ist jetzt natürlich erstmal positiv. Und bei Essen ist es ja genauso. Letztlich jetzt auch mit dem erzwungenen Umbruch jetzt nochmal auf der Trainerinnenposition. Ich fand schon interessant, was Helen Jack nach dem Spiel dann gesagt hat beim Magenta Sport. Sie war sehr abgeklärt und meinte, ja, die Ruhe am Ball hätte gefehlt. Sie hätten zu wenig Verlagerungen gespielt. Und das fand ich schon insofern interessant, weil das wirklich ein großes Problem war von Essen, einen guten Ballbesitz aufzuziehen. Also sie haben immer wieder den Ball unnötig verloren, haben sie sich selber eigentlich in Probleme gebracht und vor allem, sie haben es eigentlich kaum geschafft, bis eben auf die Phase dann, wo das 1:1 gefallen ist, auch mal sich selbst Torchancen herauszuspielen. Es gab eine Szene, da kann Elmasi vielleicht noch auf Jacqueline Meissner legen, die diesmal auch als Rechtsverteidigerin gespielt hat. Das war somit die größte Chance, bevor dann das 1:1 gefallen ist. Aber ansonsten war das wieder, also sowohl Van Belle als auch Ramona Meyer, die ist eher durch ein hartes Einsteigen in einer Szene aufgefallen. Auch Vanessa Fürst und vielleicht Plattner und Flach waren vielleicht noch diejenigen, die am meisten noch neben Elmasi es geschafft haben, auch mal irgendwie in der Offensive ja interessante Szenen darauf zu beschwören. Das war schon relativ dünn gegen einen HSV, wo wir ja in der Hinrunde zumindest gesehen haben, da geht schon was. Also die stehen zwar massiv, die stehen in einem 5-4-1, wenn sie wollen, manchmal auch 5-2-3, ist ja egal, hängt so ein bisschen mit der Anlaufhöhe zusammen. Aber obwohl die da mit vielen Spielerinnen tief stehen können, kannst du die trotzdem auch bespielen, indem du Spielerinnen rausziehst aus der Innenverteidigung, dahinter reinspielst und so weiter und so fort. Und das hat aber Essen nicht geschafft. Also das, so weit sind sie noch, Fragezeichen, nicht. Und das fand ich einen interessanten Befund und stellt gleichzeitig auch die Frage, Charlotte, in welche Richtung sich jetzt Essen entwickeln will. Also sie wollten ja in eine andere Richtung gehen mit Robert Augustin, dann haben wir gesehen, unter Jessica Wissmann wurde es dann schon stabiler und sie haben dann ja auch die ersten Erfolge erzielt. Was würdest du jetzt dir von der SGS erwarten, jetzt dann in den kommenden Wochen für einen Fußball?
Also du hast es schon kurz angesprochen, ich finde es war schon auffällig, dass sie es oft, wenn sie recht tiefen Ballgewinn hatten, dann versucht haben, das wirklich mit eigentlich kurzen Pässen rauszuspielen. Also das war schon so ein bisschen der Ansatz, nur es hat halt ganz oft nur beim ersten und zweiten Pass funktioniert und spätestens dann kam Fehlpass oder es wurde dann doch ein langer Ball gewählt, was schon auch dann irgendwie spätestens ab der Mittellinie wurde irgendwie dieser Ball nach vorne gehauen. Oft sollte irgendwie Elmasi was draus machen oder Ramona Meyer, die aber sich oft nicht durchsetzen konnte. Einmal bei der Chance von Elmasi, wo sie auf Meister noch hätte rüberlegen können, ist, glaube ich, Ramona Meyer die das Kopfballduell gewinnt.
Stimmt.
Aber sonst, ja, genau. Und das war wirklich eine, oder wenn nicht sogar die einzige Chance aus dem Spiel heraus, so richtig. Ja, und es ist einfach, also auch Ballannahmen, das ist jetzt natürlich nicht nur Leni Becker, der Ball da verspringt vor dem Gegentreffer, sondern ich finde, da ziehen sich schon noch sehr viele technische Ungenauigkeiten durch, was vielleicht aber auch natürlich mit so einem fehlenden Selbstbewusstsein zusammenhängt. Also es ist nach wie vor ein junges Team und die stecken in einer schwierigen Phase und ich finde, die machen immer mal wieder kleine Schritte vorwärts, um dann im nächsten Spiel irgendwie wieder einen heftigen Rückschlag zu kassieren. Also das ist jetzt auch maximal schlecht natürlich für Essen. Aber ich finde, was sie auch in der Vergangenheit stark gemacht hat, war eigentlich schon dieses Spiel mit Ball und da irgendwie eine Genauigkeit drin zu haben. Und ich würde das am ehesten noch sehen, dass das zu ihnen passt. Nur dafür müssen die Basics natürlich stimmen. Ich glaube, ich traue das aber den meisten Spielerinnen in diesem Kader oder zumindest in der Startelf auch zu, dass sie das besser können, eine Passschärfe, eine Passgenauigkeit drin zu haben. Aber klar, wenn die Erfolgserlebnisse auch ausbleiben, dann ist das eben nicht so einfach, wie sich das immer schön erzählen lässt. Aber ja, bei Essen ist es schon jetzt, also sah es eh schon nicht gut aus nach der Hinrunde. Aber diese Niederlage ist halt auch ein ordentlicher Rückschlag. Es geht jetzt ja, du wirst es gleich eh noch sagen, aber es geht jetzt halt gegen Union als nächstes. Das ist das nächste wichtige Spiel. Immerhin zu Hause, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber da hat man nicht die ganzen Union-Fans gegen sich, aber es bleibt schwierig. Aber ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ich meine, ich finde, man hat noch nicht ganz so viele neue Impulse gesehen, aber ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt.
Also ich fand es gegen den Ball in der ersten Hälfte eigentlich ganz gut. Ich meine, Essen spielt da jetzt ja schon eine Weile 4-4-2, relativ konservativ. Wenn der Ball auf die Außenverteidigerin kommt, dann wird drauf gepresst und dann aber auch mit einem ganz guten Timing. Ich finde, dass sie das eigentlich ganz gut gemacht haben. Behrensen hatte da ein paar ganz gute Momente. Aber auch dafür hat der HSV dann doch ganz gute Lösungen gefunden, was ja so ein bisschen den Blick dann auf Hamburg lenkt. Und da muss ich sagen, also natürlich ist dieser Sieg wichtig und der ist auch nicht unverdient, du hast es ja auch schon gesagt, denn der HSV hatte mehr Chancen, war aktiver, allein Mikolajowa hatte 7 Schüsse und hat 2 Torschussvorlagen noch gehabt. Also die war an der Hälfte aller Chancen, war sie beteiligt, ist auch mit 11 Kilometern gemeinsam mit Lotta Wrede am meisten gelaufen von allen Spielerinnen auf dem Feld. Aber der HSV hatte diese vielen Chancen, obwohl auch da viel in der Offensive nicht funktioniert hat. Und das war das, was ich dann in der Schlussphase der zweiten Hälfte aus Essener Sicht dann wieder ja bedenklich fand. Es war so ein bisschen wieder eine Erinnerung an die schlechten Phasen in der Hinrunde. Da standen sie eigentlich schon relativ tief und der HSV hatte eigentlich wahnsinnig große Probleme mit Positionierung. vielleicht muss das auch so sein, wenn du mit so vielen Neuzugängen spielst, wie soll das auch gleich funktionieren, aber ganz oft war Lotta Wrede zum Beispiel isoliert, 1 gegen 2 und da dann trotzdem munter vom Flügel nach innen gedribbelt, wie sie halt so drauf ist, oder auch Sophie Hillebrand, die ja immer sehr, sehr weiträumig spielt, mal ist auf dem rechten Flügel, mal auf dem linken Flügel, aber die mussten immer oder oft musste die HSV-Spielerin, die den Ball hatte, musste erst nochmal 2, 3 Schritte dribbeln, andribbeln, damit sie ein okayes Passfenster, eine gute Passlänge hat zu ihrer Mitspielerin. Es war nie so, dass die mal so einfach so schön in einem Dreieck standen und sich da durchspielen konnten. Und obwohl der HSV das gar nicht so gut gemacht hat, waren sie dann doch, finde ich, überlegen hinten raus und haben eben mehr Chancen sich herausgespielt. Und das, glaube ich, sagt was über beide. Das sagt was über Essen, wo die noch was zu tun haben. Und das sagt aber auch was über den HSV. Und ich weiß aber nicht, wie kritisch man da jetzt sein soll. Weil man kann es ja auch positiv sehen, dass sie sich Chancen herausgespielt haben, dass sie auch dieses 2:1 noch geholt haben, dass auch so viele Spielerinnen, die verpflichtet wurden, jetzt eine gute Rolle gespielt haben. Also Ducouré hatte gute Momente. Auf jeden Fall Paulina Bartz auch. Ja, ich glaube, das sind jetzt so die wichtigsten. Lea Paulik hat ja eigentlich auch bis auf diese 2 Fehler bei Ecken hat sie eigentlich auch ganz gut gehalten. Also wie blickst du denn auf den HSV, wenn wir jetzt mal so über Offensivkraft sprechen?
Dass da auf jeden Fall Potenzial vorhanden ist, aber das noch nicht so richtig ausgeschöpft wird. Also ich erinnere mich an wirklich mehrere Situationen, wo der HSV dann schon mal nach vorne kommt. Einmal ist es nach einem langen, flachen Pass von Ducouré zum Beispiel, der rechts tief nach vorne geht, und dann ist es, glaube ich, Brunthaler oder Hillebrand. Also sie kommen da, aber das ist so, ja, also manchmal passiert es nicht mit Plan, habe ich das Gefühl. Also dann ist es eher so ein Zufall oder eine Einzelaktion, die dazu führt. Ich meine, Lotta Wrede, die hat halt wirklich wieder viel gedribbelt, aber ich habe es noch nachgeschaut, gewinnt 10 von 14 Dribblings sind erfolgreich. Das ist schon krass, aber allein, dass sie so oft in Dribblings gehen muss, sagt dann auch wieder was aus, dass vielleicht Angebote gefehlt haben. Aber genau, was ich sagen wollte, gab mehrere Aktionen, wo ich auch dachte, oh, das kann man und muss man besser ausspielen. Also einmal ist es Lindberg, die, glaube ich, recht früh zu Brunthaler kurz vor Schluss in die Mitte legt. Das waren 2 gegen 1 kurz, dann wurde es natürlich zu einem 2 gegen 2, aber wenn sie da noch einen Ticken verzögert, und es gab einfach mehrere Situationen, einmal steht Bartz noch frei auf jeden Fall im Strafraum, hat vielleicht die bessere Schussposition, und da fehlt es so ein bisschen an der Entscheidungsfindung, an der richtigen. Und das ist so was, was sich schon die ganze Saison durchzieht, finde ich. Also das war auch bei anderen Spielerinnen so, zum Beispiel Mia Büchele, die jetzt nicht so viel Spielzeit bekommen hat in dem Spiel, aber genau, da gibt es so ein paar. Aber ich finde schon, dass da noch auf jeden Fall Potenzial vorhanden ist. Und bin gespannt. Und genau, das wäre so das zur Offensive. Und ich finde, die Defensive kann man halt in diesem Spiel, ich weiß nicht so richtig, wie man sie bewerten soll, weil Essen den Großteil des Spiels den HSV auch kaum gefordert hat. Also der HSV stand recht kompakt und hat da kaum was zugelassen, außer nach Ecken eben. Aber ja, Essen hat halt wirklich sich auch kaum nach vorne gespielt und irgendwie mal ins letzte Drittel, so dass es irgendwie schwierig zu bewerten ist. Aber die Defensive war natürlich in der Vergangenheit auch wirklich ein großes Problem. Da hat man jetzt irgendwie auf dem Transfermarkt noch nachgerüstet. Aber ja, da muss man, glaube ich, erst schauen gegen andere Gegner, wie das dann funktionieren wird.
Vielleicht ja schon am nächsten Wochenende dann, da wird man zu Hause gegen den SC Freiburg spielen, bevor es dann ebenfalls zu Hause gegen RB Leipzig geht für den HSV, der jetzt mit diesen 3 Punkten auf Rang 12 springt. 10 Punkte hat Hamburg jetzt mit 1 Punkt Vorsprung auf die SGS, die, wie ja schon angesprochen, jetzt gegen Union dann zu Hause spielt und dann auswärts beim 1. FC Köln 1 Punkt Rückstand. Ist es für Essen, man liegt noch 3 Punkte vor Jena, wobei Jena ja ein Spiel weniger hat. Wobei, es ist das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, also es ist nicht damit zu rechnen, dass Jena das hoch gewinnt, sage ich jetzt mal. So weit möchte ich mich aus dem Fenster lehnen. Dann blicken wir nach Union oder zu Union nach Berlin. So ist es richtig. Am Freitagabend wurde da der Spieltag eröffnet. Auch bei Union hat sich so einiges getan. Man hat mit Amber Tysiak eine wirklich etablierte Spielerin von West Ham verpflichtet für die Innenverteidigung. Auch nach allem, was man hört, für eine ganz ordentliche Ablösesumme. Mit Julia Kassen eine Torhüterin. Das liegt auch daran, weil Wagner den Verein verlassen hat. Neben Marcou und Hornschuch, die im Winter gegangen sind. Außerdem ist noch eine Innenverteidigerin gekommen, Silje Helgesen aus Norwegen und mit Alma Aga, eine Rechtsaußenspielerin, 19-jährig von Nordsjælland. Also Union hat im Grunde das weitergeführt, was man im Sommer schon begonnen hat, nämlich Qualität holen und zum Teil auch schon Qualität aus einem höheren Regal. Und Amber Tysiak, die haben wir unter anderem auch gleich gesehen, außerdem Tanja Pavelic, die wieder starten konnte im Mittelfeld. Und das Ganze gegen ein Leverkusen, bei dem sich sehr wenig getan hat. Paulina Bartz ist zum HSV gewechselt bei Leverkusen. Ansonsten haben wir da keine Neuzugänge. Dafür hatten wir allerdings einige Ausfälle vor diesem Spiel. Also Kramer, Benders, Zebel, Mädel, Heim, Repol und Voll und noch ein paar mehr, ehrlicherweise, waren verletzt bei Leverkusen. Vielleicht erklärt das auch, warum es ein zurückhaltendes Spiel war und Leverkusen hier zunächst Probleme hatte. Es gab eine ganz, ganz tolle Parade von Moll. Moll springt am Ball vorbei, habe ich gerade verwechselt mit der HSV-Szene, in der 35. und direkt danach bei der nächsten Ecke sieht sie wieder nicht gut aus und das ist nämlich das 1:0 durch Dina Orschmann für Union. In der 68. Minute dann gibt es eine Klärungsaktion von Grant, die trifft dabei aber nur Eileen Kempel im Gesicht und sieht dafür völlig zu Recht die zweite gelbe Karte. Das heißt, ab jetzt spielt Union in Überzahl, aber Leverkusen kann dieses Spiel drehen. In der 77. Minute verursacht Bauereisen mit einem Foul einen Freistoß sehr nah an der Strafraumkante. Vanessa Fudala tritt an, schießt in die Torhüterinnen-Ecke und Bösel steht so postiert, dass sie ihn dann auch auf jeden Fall nicht halten kann. Und in der 92. Minute kommt es noch schlechter. Fudala ist nach einem langen Ball durch und wird nicht wirklich gestellt. Sie dribbelt Tysiak ziemlich leicht aus, kann an die Grundlinie gehen und dann scharf auf Kögel legen. Und die grätscht den Ball ins Tor und so, Helene, gewinnt Leverkusen dieses Spiel in Unterzahl auswärts und fügt damit Union eine wirklich schmerzhafte Niederlage zu, denn man wähnte sich auf Kurssieg oder mindestens auf einen Punkt. Wie bewertest du das denn, dass Union das noch aus der Hand gegeben hat, so spät und in Überzahl gegen Leverkusen? Woran lag das?
Also bei dem Spiel, da wäre ich wirklich danach nicht gerne in der Kabine gewesen, weil da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Stimmung gar nicht gut war. Also ja, du sagst es ja schon, auf Kurs Sieg total. Also wenn du in der 68. Minute führst mit 1:0, du gerätst auch noch in Überzahl, du hast einen Gegner, der eine Torhüterin hat, die schon so ein paar Unsicherheiten gezeigt hat, ein Gegner, der vielleicht personell eigentlich gut aufgestellt ist, aber eben auch viele Verletzungen hat. Also dann gibt es eigentlich wenige Ausreden dafür, nicht wenigstens einen Punkt zu holen. Und das fand ich schon, muss ich sagen, ein bisschen schockierend, wie Union da ja fast schon kollabiert ist, einfach auch schlapp gewirkt hat, gar nicht mehr mit der Intensität, die man halt braucht, angelaufen ist. Also Leverkusen konnte teilweise nach Belieben flanken. Und ja, man hatte das Gefühl, sie betteln schon fast um das Gegentor. Also ich fand das teilweise wirklich enttäuschend in diesen letzten 30 Minuten. Und das ist eben umso bitterer, weil ich fand, dass sie davor gar kein so schlechtes Spiel gemacht hatten. Also ich finde, sie haben wirklich einige Sachen gut gemacht davor. Und dann lässt es halt so aus den Händen gleiten. Also Eileen Pöse hat danach ja auch ein Interview gegeben bei Magenta Sport, wirkte extrem bedient, meinte, es nervt sie alles. Natürlich musste ich auch ein paar Sachen selber ankreiden lassen, dass sie halt dann auch nicht diese Änderung gemacht hat. Also selbst vor der Überzahl hatte man ja schon so ein bisschen das Gefühl, Union gibt jetzt vielleicht das Spiel aus der Hand. Und dann habe ich halt nicht verstanden, warum sie dann nicht ein paar Umstellungen mehr gemacht haben, obwohl sie doch diesen Luxus hatten, eigentlich eine Spielerin mehr zu haben. Und in dem Kontext finde ich es dann nochmal unvorstellbarer, dass du halt eine Spielerin mehr auf dem Platz hast und trotzdem können die Leverkusenerinnen da so gut flanken und trotzdem steht Fudala da teilweise alleine im Zentrum. Also da stimmt halt bei der Abstimmung schon einiges nicht.
Ich muss sagen auch, dass bei Union, da liegen die Probleme so ein bisschen schichtartig übereinander und man weiß dann nicht, was ist ausschlaggebend und was ist vielleicht Begleiterscheinung eines anderen Problems und kommt damit einhergehend. Also direkt nach dem Spiel war mein Eindruck, dass die einfach platt waren und deswegen in Überzahl niedergerannt wurden. Und das ist mir halt vor allem aufgefallen, weil halt Carlotta Wamser und Vanessa Fudala, die waren noch so aktiv, als wären das Einwechselspielerinnen gewesen. Dabei haben die von der ersten Minute an gespielt, aber wirkten auf mich eben deutlich fitter als alle anderen Spielerinnen auf dem Platz. Wenn man allerdings in die Statistiken guckt, dann sieht man, dass Union gleich viel gelaufen ist wie Leverkusen. Klar, sollte eigentlich ein bisschen mehr sein, wenn man Überzahl ist, aber Wamser und Fudala waren da quasi auch so die positiven Ausreißer bei Leverkusen. Also sprich, es war vielleicht auch so ein bisschen verfälschte Wahrnehmung, weil die für mich so auffällig waren, dass ich dachte, vielleicht hat Union ein Fitnessproblem. ein bisschen finde ich aber das Verteidigungsverhalten in der Schlussphase sah schon danach aus, dass man zumindest im Kopf sehr müde war. Und was ich außerdem noch sehr auffällig fand, war, also zum einen ist die schlechte Chancenverwertung ist geblieben. Union hat so druckvoll begonnen, hatte ja gleich 4 Ecken nach 5 Minuten oder sowas. Die Ecken waren generell nicht gut genug auch, muss man sagen, dafür, dass man so viele hatte. Und die Entscheidungsfindung von jemandem wie Eileen Campbell wird langsam, glaube ich, wirklich zum Problem. Und das, finde ich, hat man besonders dann gemerkt, als Erlings mit auf dem Feld stand. Ist ja toll, dass die jetzt endlich spielen kann. Die ist ja schon im Sommer gekommen, aber verletzt und jung gewechselt. Die Verletzung war schlimmer, als sie es eigentlich in der Nationalmannschaft erwartet hatte und es ihr auch gesagt wurde. Das war nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Und als Erlings dann kam, die hatte auch diesen einen tollen Pass auf Eileen Campbell. Da macht Erlings alles richtig. Eileen Campbell hat ein 1-gegen-1 und trifft einfach den Ball nicht mal richtig bei ihrem Abschluss. Und es sind mir so viele Szenen aufgefallen. Auch eine Defensive, da hatte sie total Glück, dass Vidal ihr schlechtes Stellungsspiel bei einem Freistoß nicht ausnutzt und da nicht treffen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, es liegt an einer Spielerin. Das wäre Quatsch, weil Eileen Campbell auch wahnsinnig viel arbeitet. Und also es ist ihr nicht vorzuwerfen, dass sie es nicht probieren würde und nicht viele. Sie hat dann auch gute Aktionen natürlich. Aber in vorderster Front muss halt irgendjemand die Tore machen. Und wenn ich mir auch angucke, wie das Tor von Dina Orschmann gefallen ist, das war ja auch eher Kategorie Torhüterinnenfehler, war jetzt ja nicht, dass das eine toll herausgespielte Variante war. Mir scheint es, als hätte da Union wirklich noch Bedarf. Und es kann sein, dass sich das noch so zurechtrückelt, wenn es dann Erlings öfter spielen kann zum Beispiel. Und sie haben ja noch andere Spielerinnen, die man dann auch mal vorne ausprobieren kann. Aber dass sie in Überzahl es überhaupt nicht schaffen, so einen tiefen Ballbesitz hinzubekommen, das war, ja, das war... Armutszeugnis ist mir jetzt zu viel, das ist zu gemein, aber es war also bedenklich, es war und auch unnötig. Also da hätte ich auch sehr schlechte Laune aus Unioner Sicht, weil irgendwann musst du so ein Spiel mal gewinnen. Also zumindest darfst du es nicht verlieren. Das darf auf gar keinen Fall passieren.
Vor also, allem, wenn man solche Ambitionen hat. Sorry.
Ja, das ja sowieso, also, ja.
Die wurden ja schon in der Winterpause auch wirklich dann recht offensiv wieder formuliert, dass man absolut nicht zufrieden ist mit der Hinrunde und da jetzt ordentlich die Liga endlich mal ein bisschen aufmischen möchte. Von Jennifer Zietz wurde das so gesagt, ja, das nur dazu, aber das passt halt nicht mit dem zusammen, was dann gezeigt wurde. Also so eine letzte halbe Stunde, letzten 20 Minuten darf man dann halt einfach nicht zeigen. Also dann braucht man wirklich eine andere Dominanz am Ball. Also das war schon bedenklich, wie das dann gelaufen ist, ja.
Weil ich fand, eine Sache, die ich eher positiv fand jetzt im Ballbesitz, war, dass sie es ja schon von der Abwehr her jetzt gar nicht so schlecht gemacht haben, fand ich. Also das Problem war dann, ja, wie es ja auch schon gesagt habt, eher im Mittelfeld und in der Offensive für mich. Also ich fand sogar so ein bisschen bemerkenswert dann in die gute Richtung eigentlich, dass es mit dieser ja relativ neu aufgestellten Defensivachse jetzt mit Pavulek und Tysiak eigentlich ganz gut geklappt hat, dass sie sich so aus dem Pressing befreien konnten. Also das haben sie schon immer ganz gut geschafft, finde ich. Vielleicht war Leverkusens Pressing da auch nicht immer so gut, aber ich fand, Union konnte sich eigentlich ziemlich gut da durchkombinieren und da habe ich ihnen jetzt diese fehlende Koordination nicht so sehr angemerkt. Aber ja, wenn es dann eben nach vorne kommt, wird es echt deutlich schwieriger und ja, natürlich ist dann auch die Frage, Sophie Weidauer zum Beispiel spielt jetzt im Mittelfeld eher, lässt sich relativ tief fallen, dann ist da aber auch nicht so effektiv gewesen für meinen Begriff. Vielleicht ist dann eben doch weiter vorne noch besser aufgehoben, aber halt auch mit der Gefahr, da dann genauso sehr in der Luft zu hängen. Also ja, man hat das Gefühl, da passen einige Teilchen immer noch nicht so sehr zusammen.
Das mit Sophie Weidauer wurde auch bei Turbine Potsdam mal versucht, als es da die vielen Abgänge gab. Da habe ich nur ein paar Spiele im Stadion gesehen und dann wurde Weidauer Spiel für Spiel gefühlt weiter nach hinten gezogen, bis sie irgendwann sogar mal Innenverteidigung gespielt hat kurz. Ja, ist sie bei weitem nicht so effektiv wie vorne, würde ich sagen. Und was ich auch sagen muss, ich finde, dass Union sich gegen das Pressing von Leverkusen, was ja eigentlich wirklich richtig gut ist, wie ja auch das Spiel gegen Bayern, haben sie sich gut rausgespielt. Also das hat gut funktioniert und da macht, finde ich, Tanja Pavulik auch einen großen Unterschied, weil die einfach eine extreme Sicherheit am Ball ausstrahlt und der passieren einfach wenig Fehler. Ich finde eher, dass bei Union, ich verstehe manchmal nicht so richtig die Ansage gegen den Ball, weil dann zum Beispiel die Räume, die Fudalla und Wamsa da hatten, also zwischen diesen Ketten, zwischen der letzten Kette und der Mittelfeldspielerin, ist halt vor allem in der Schlussphase, finde ich, extrem viel Platz gewesen. Also die konnten immer wieder aufdrehen, die konnten ganz leicht angespielt werden. Ich erinnere mich an einen Pass von Ostermeier auf Fudalla, glaube ich, die dann ganz alleine auf die Kette zudribbelt und dann wird es immer schwer auch zu verteidigen, ob du da dann mit 5 spielst oder stehst auf dieser einen Höhe oder nicht. Und das, finde ich, sieht man oft bei Union. Also die verteidigen oft nicht nach vorne oder es tut nur eine und das bringt dann natürlich auch nichts. Also da fehlt mir so ein bisschen eine klare Struktur, wie man es denn spielen möchte. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also bei manchen Szenen, da ist es einfach auch diese Kettenaktion dann eben, dass man das Gefühl hat, die Verantwortlichkeiten sind da auch gar nicht so klar, wer jetzt was machen muss. Und ja, da müsste Aileen Pöse schon fast so ein Fehlerkettengesetz dann einführen, um da wirklich mal nachzuforschen, was da eben schief geht von ganz vorne, wo man halt eben nicht im richtigen Moment presst, bis dann hinten, wenn man komplett passiv halt teilweise in die Zweikämpfe geht, wie jetzt Tyzek vor dem 1:2 oder wenn man den Ball nicht richtig klärt, halt schon teilweise auch so Basics, also es zieht sich dann manchmal schon durch.
Mhm. Ich meine, wenn man so will, macht Tyzek die erste Aufgabe, die sie hat, schon richtig, nämlich den Schuss zu verhindern, also erstmal den Weg zur Mitte zuzumachen, aber sie macht ihn halt so deutlich, so überbetont zu, dass halt dann der Weg zur Grundlinie so offen ist und innen ist es dann ja schwer zu verteidigen, wenn der Pass so genau gespielt ist. Aber ich fand das jetzt interessant, was ihr gerade nochmal angesprochen habt mit eben dem Platz zwischen den Ketten für Fudalla und auch für Carlota Wamsa, die ja da auch oft reingestartet ist. Da muss man jetzt auf der einen Seite sagen, also quasi fast so ein bisschen beschwichtigend aus Unioner Sicht, dass das Fudalla auch wirklich wahnsinnig gut gemacht hat. Also in was für einer Form ist die bitte aus der Winterpause rausgekommen? Das war ein ganz, ganz fantastisches Spiel von ihr und Carlota Wamsa hat definitiv ihre Akkus wieder aufgeladen, das kann man auch sagen. Also sprich, die haben das sehr gut gemacht. Aber was mir schon auch aufgefallen ist, war gerade in dieser Schlussphase, wie lang Union manchmal das Spielfeld gemacht hat. Also es war ja gar nicht so, dass die Befreiungspässe von Leverkusen hinter die Kette kamen. Das gab es einmal, da hat Fudalla so einen Ball von Pijic noch erlaufen und dann daraus eine Chance kreiert. Aber meistens waren es eben Pässe vor die Kette, weil eben die letzte Kette gar nicht an der Mittellinie stand und eben auf hohes Risiko gespielt hat und das Spielfeld klein gehalten hat, sondern dafür hat ihnen der Mut gefehlt, die Ansage gefehlt, die Kraft gefehlt. Irgendetwas hat in jedem Fall gefehlt, denn eigentlich möchtest du das nicht so haben. Damit haben sie es Leverkusen leicht gemacht. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass du in dem Spiel gesehen hast, wie abgezockt Leverkusen einfach ist. Also ich habe allein 3 Fouls gezählt in der Schlussphase, die Leverkusen gezogen hat, die Union ihnen auch gegeben hat, die aber halt so aus Unionerinnen-Sicht total unnötig waren und wo es von Leverkusener Sicht völlig clever war, in dem Moment jetzt zu sagen, das reicht mir, um zu fallen und dann, ah, jetzt haben wir wieder einen Freistoß, es dauert wieder. Das Publikum war eh schon die ganze Zeit nur am Pfeifen und Schieber, Schieber rufen und so weiter. Irgendwie ein bisschen nerviger Trend, dass wir das jetzt auch im Fußball der Frauen haben, aber okay. Und ich fand, dass das halt auch mit zu diesem Spiel mit dazugehört hat, dass Leverkusen die so wahnsinnig gut abgezockt hat. Und wenn's einen Zweikampf an der Außenlinie gab, dann konntest du dir ganz sicher sein, die Leverkusenerin schiebt jetzt ihren Körper zwischen Ball und Gegenspielerin und dann fällt sie, weil sie geschubst wurde. Und ein bisschen geschubst wurde sie wahrscheinlich auch, weil die Unionerinnen total unruhig waren. Also die wollten jetzt unbedingt auch nochmal was schaffen. Und das war einfach clever dann von Leverkusen. Und hat auch letztlich dann so ein bisschen ja auch die Luft rausgenommen aus dieser Schlussphase. Also es wurde ja eigentlich nie so wirklich nochmal eng auf Leverkusener Seite, nur eben auf der anderen Seite gab es nochmal die Chancen. Und eine davon hat ja dann Leverkusen auch noch genutzt. Also sehr erwachsener Auftritt von Leverkusen. Zeigt, dass Leverkusen gut in die Saison wieder jetzt gestartet ist. Damit springt Leverkusen erstmal auf Rang 5. Wir müssen die Tabelle ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil eben ja 4 Teams nicht gespielt haben. Aber 25 Punkte sind auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Es geht jetzt dann ins Heimspiel für Leverkusen gegen den ersten FC Nürnberg und dann zu Eintracht Frankfurt. Das könnte natürlich ein wichtiges Spiel werden für die Leverkusenerinnen. Und bei Union habe ich es ja gerade schon angesprochen. Es geht jetzt dann zu Essen und dann wird man zu Hause gegen Jena spielen. Also man könnte allein jetzt mit diesen beiden Spielen dann vielleicht einiges schon gerade rücken. 15 Punkte sind es aktuell. Das sind 6 Punkte Vorsprung auf Essen. Verlieren sollte man da nicht. Aber es gab ja auch gute Ansätze. Das soll jetzt auch nicht zu kurz kommen hier bei dieser Spielbesprechung. Gute Ansätze. Könnte sein, dass das unser Stichwort ist für das Spiel Bayern gegen RB Leipzig. Könnte aber auch sein, dass man gar nicht so viel über dieses Spiel sagen kann. Denn die Witterungsumstände, der Schneefall, der hat da schon irgendwie ganz schön eingegriffen. Es war nicht nur schwer zu verfolgen. Ich liebe ich liebe Spiele mit orangenem Ball. Ich mag das einfach, weil es was Besonderes ist. Aber immer, wenn ich solche Spiele analysieren muss, fällt mir auf, ist dann doch nicht ganz so günstig, weil halt einfach viele Aktionen nicht funktionieren und es deswegen vielleicht auch gar nicht so viel zu analysieren gibt. Also erstmal hole ich euch ab, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist in der Winterpause bisher passiert bei beiden Teams? Bei Leipzig erstaunlicherweise gar nichts. Hätte man nicht so erwartet nach dieser Hinrunde, aber bisher keine Veränderung im Kader. Bei Bayern allerdings hat sich einiges getan. Wir haben, weiß gar nicht, ob wir das sogar noch im Rasenfunk noch hatten, Georgia Stanwell wird zum Saisonende das Team verlassen. Lea Schüller ist dann tatsächlich zu Manchester United gewechselt. Das hat sich ja schon angekündigt und dafür wurde die Leihe von Edna Emade beendet und sie ist jetzt früher zum FC Bayern zurückgekehrt. Außerdem hat man mit Bernadette Amani eine defensive Mittelfeldspielerin geholt, die sehr gut in körperlichen Zweikämpfen ist. Da kann man sich drauf freuen, hat auch schon ein paar Minuten bekommen jetzt gegen Leipzig und da ein paar ganz gute Aktionen gehabt. Außerdem der Vertrag von Katharina Naschenbeng wurde jetzt verlängert und Tuva Hansen stand nicht im Kader, aus privaten Gründen wissen wir inzwischen, ist oft die Chiffre für. Die wird auch noch wechseln und wenn wir uns ihre Einsatzminuten so angucken, dann könnte das Sinn ergeben. Also beim FC Bayern ist ein bisschen was im Wandel. Wie verlief das Spiel? Es startete perfekt mit einem Handstrafstoß schon in der 5. Minute, den Momoko Tanikawa gemeinsam mit Georgia Stanwell herausgeholt und dann auch selbst verwandelt hat. Also Tanikawa zum 1:0 in der 5. Minute. Es gibt dann auch weitere Chancen, aber ehrlicherweise auf beiden Seiten. Also am Ende hat Enner Mamutović mehr Paraden als Elvira Herzog. Allerdings muss man auch sagen, dass die gefährlicheren Chancen schon auf Seiten des FC Bayern lagen. Ich kann es euch leider nicht in Expected Goals werden jetzt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn die habe ich nicht mehr. In der zweiten Hälfte ist es dann Doppelschlag, der dieses Spiel entscheidet. Bühl bringt eine Ecke nach innen in der 67. Minute. Die rutscht durch bis zum zweiten Pfosten auf Georgia Stanwell. Die legt zu Franziska Kett und der Ball geht durch ihren Schuss und noch abgefälscht von Kira Spitzner zum 2:0 ins Tor. Und in der 69. Minute, also nur 2 Minuten später, wird ein Freistoß von Bühl von Gil aufs Tor geköpft. Herzog pariert zwar, aber Harder blockt den Ball direkt so, dass Tomjanovic nur noch einschieben muss. Das heißt, am Ende, Charlotte, gewinnt der FC Bayern, braucht dafür aber auch 3 Standardsituationen. Freistoß, Ecke, Strafstoß. Immerhin hat man da den Hattrick gemacht. Jede Variante war mal mit dabei. Wie haben dir denn die Münchnerinnen gefallen?
Ja, ist auf jeden Fall eine Qualität mit den Standards da, 3 Tore draus zu machen, denn sonst hatte man schon auch seine Chancen, aber nicht in der, also nicht so viele, wie man es sonst erwarten würde. Am Ende ist Leipzig sogar vorne bei Torschüssen, du hast es schon erwähnt. Ja, es waren schwierige Platzverhältnisse, was man, finde ich, auch dem Spiel der Münchnerin angemerkt hat. Also dieses bekannte Tiefklatsch auf engstem Raum spielen hat schon auch mal funktioniert, aber da waren dann durchaus echt, also so ein paar Ungenauigkeiten dabei. Oft auch Ballannahmen, die ein bisschen weit weggesprungen sind. Das kann auch daran liegen, dass es der Ball, wenn er die ganze Zeit auf Schnee unterwegs ist, weiß ich nicht, wie eisig der ist. Also der ist dann vielleicht ein bisschen härter als sonst, wie auch immer, aber das ist so ein bisschen aufgefallen. Ich finde, also klar, sie gehen früh in Führung, das ist natürlich perfekt gelaufen, vor allem bei so einem Rasen eben. Da will man irgendwie nicht lange aufs Führungstor warten müssen. Und dann war Leipzig aber auch schnell im Spiel und hatte die Chancen. Und ich glaube, dann so nach 20 Minuten kurz vorher hat Pernille Harder eine Riesenchance nach Vorarbeit von Bühl. Und in der Folge hat dann Bayern, finde ich, schon dominiert. Also der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde ihn aber so ein Ticken zu hoch, weil das irgendwie nicht so richtig dem gerecht wird, was Leipzig gezeigt hat, weil das war, finde ich, durchaus besser als zuletzt. Ja, aber um bei Bayern zu bleiben, also da hast du eben immer noch mit Clara Bühl natürlich jemand, die auf dem Rasen trotzdem ihre Dribblings gewinnt und eine Vorlage oder Vorlage nach der nächsten macht. Ja, und du hast schon angesprochen, Kakuna fand ich gut nach der Einwechslung. Da bin ich gespannt, was da noch so kommt. Und ja, am Ende 3:0 gewonnen gegen Leipzig, dann fragt auch keiner mehr, wie es zustande gekommen ist. Aber es war natürlich auch, also es war absolut solide. Aber ja, hat man natürlich schon bessere Spiele gesehen von Bayern.
Ja, und gleichzeitig ist es eben schwierig. Also ich meine, das, was sie machen mussten, nämlich den Untergrund annehmen und in Zweikämpfen eben einfach hart sein und im Gegenpressing so gut wie möglich, das haben sie schon gemacht. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie sich manchmal das das Leben ein bisschen schwer gemacht haben. Also ob du jetzt bei schneebedecktem Rasen wirklich jeden Abstoß kurz und flach ausspielen musst, wo du ja siehst, dass der Ball immer wieder an Tempo so verliert, dass eine Gegenspielerin fast noch dazwischen spritzen kann, was ja auch manchmal geklappt hat für Leipzig. Ich meine, gut, Leipzig hat es auch so gemacht. Wir kennen ja Leipzig. Das ist ja so wie immer. Weiß ich jetzt nicht. Es ist gut gegangen und es hat auch gepasst. Es ist ja auch fair, dass sie bei ihren Spielprinzipien bleiben. Ein bisschen hatte ich aber schon den Gedanken, vor allem in der so zweite Hälfte der ersten Halbzeit, dass sich da Bayern fast selber ein bisschen das Leben schwer gemacht hat. Denn wenn die hin und wieder mal einen langen Ball nach vorne geschlagen hätten, auf eigentlich egal welche Spielerin, dann wären die gut genug positioniert gewesen. Die hatten so gute Balleroberinnen auf dem Feld mit Caruso, mit Stanway. Tanikawa ist da, finde ich, auch so viel besser geworden. Die hatte so gute Defensivaktionen diesmal mit dabei. Das ist mir in diesem Spiel richtig aufgefallen. Also die scheint auch, weiß nicht, körperlich zugelegt zu haben, aber auf jeden Fall in dem Spiel war das sehr gut. Also ich glaube, da hätten sie schon manchen zweiten Ball gewonnen und dann von da aus den Angriff weiterfahren können. Dass sie es jetzt immer versucht haben auszuspielen, so wie sie es immer machen. Es hat erstaunlich gut funktioniert über Teile des Spiels. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf dem Untergrund so geht. Aber war fast ein bisschen, also sie hätten es fast ein bisschen verkünstelt. Ich glaube, wenn die ein oder zwei Gegentreffer kassiert hätten, was durchaus drin war, dann würden wir vielleicht ein bisschen anders darüber sprechen, ohne dass wir sagen würden, Bayern hätte ein schlechtes Spiel gemacht. Aber fand ich interessant. Und gleichzeitig hat es ihnen Leipzig aber ja insofern angeboten, weil Leipzig immer wieder hinter die Kette gekommen ist. Also allein wie oft Lisa Baum da in einem direkten Laufduell war, war interessant. War aber auch interessant, wie oft sie dieses Laufduell dann verloren hat. Aber Julie Gwin muss irgendwie schon in der 13. Minute so mit ganz viel Risiko gegen Boboi noch im eigenen Strafraum klären. Kriegt das auch noch gerade hin. Leipzig hat es irgendwie nicht geschafft, aus diesen gefährlichen Zonen heraus auch gefährliche Abschlüsse hinzubekommen. Auch alle Schüsse eigentlich, bis auf einer. Da musste Mamutovic den so um den Pfosten rumlenken. Das gab dann eine Ecke in der ersten Hälfte. Aber alle anderen Schüsse waren eigentlich relativ harmlos. Ist das jetzt nur Gio Hoffmann, die da fehlt bei Leipzig?
Also dadurch, dass dieses Problem wirklich immer wieder auftaucht bei Leipzig, dass die einfach keine Präzision oder nicht so eine große Präzision im Abschluss haben, und du eben mit einer fehlenden, also Gio Hoffmann fällt auf jeden Fall auf, dass die nicht mitspielt. Also die hätte aus diesen Schusspositionen, weil die waren schon gut. Also Leipzig hatte da immer wieder irgendwie durch Balleroberung dann eine gute Feldposition. Was auch wirklich manchmal funktioniert hat, war eben das Pressing. Also da hat Bayern ja durchaus mal Probleme bei Pressing gegen sich. Und ich finde, wenn Leipzig da Momente hatte, standen sie gut. Also die Abschlüsse von Boboi, von Baum, die waren oft am 16er-Rand, recht zentral, nur da war halt einfach kein Druck dahinter, auch oft, also und viel zu zentral. Und ich glaube, dass Gio Hoffmann da schon vielleicht einen von gemacht hätte, oder zumindest Vanessa Fudalla, aber die ist ja leider endgültig weg. Also das ist schon so ein Problem auf jeden Fall, dass Boboi, die ja extrem umtriebig ist und auch viele Balleroberungen hatte, extrem bemüht ist, aber einfach nicht diese Qualität im Abschluss hat. Und das fehlt auch noch einer Lisa Baum, die aber, das hat man schon beim Hamburger SV oft genug gesehen, die einen super Abschluss hat eigentlich. Aber ja, das zieht sich so ein bisschen bei Leipzig durch in den letzten Spielen. Also, ja.
Ich muss auch sagen, also ich habe mir jetzt nochmal die Statistik aufgerufen, tatsächlich waren es nur 3 Schüsse innerhalb des Strafraums. Das war, wahrscheinlich war die Strafraumlinie nicht so klar zu erkennen, war in meinem Kopf waren das ein bisschen mehr im Strafraum, aber sehr, sehr viele eben aus rechter Position, die dann zentral auf Mamutovic kamen und sie musste dann, teilweise musste sie nur abknien und den Ball aufnehmen und hat das dann dementsprechend auch gut gemacht. Trotzdem war es aber ja...
Agistotti hatte auch noch ein paar, ne? Die habe ich jetzt gar nicht erwähnt.
Stimmt. Genau, die hatte auch nochmal eine bessere Chance. Ich würde dir so gerne Expected Goals wert ihre Chancen sagen, aber ach Gott, ey, es tut so weh. Aber insgesamt ja trotzdem kein schlechtes Spiel von Leipzig, oder? Das muss man ja schon festhalten. Also es haben viele Dinge funktioniert. Sie haben Bayern sehr, sehr lange auch bei wenigen Toren gehalten und das Zustandekommen eigentlich aller 3 Gegentore ist ja auch super ärgerlich aus Leipziger Sicht, weil es logischerweise alles 3 vermeidbar gewesen wäre. Also würdest du sagen, Leipzig kann trotzdem ein positives Fazit unter dieses 0:3 ziehen?
Ja, trotz des Ergebnisses finde ich schon, vor allem weil das 2-0 und das 3-0, die fallen halt innerhalb von 2 Minuten. Und das ist natürlich extrem bitter, wenn auch noch beide nach Standards fallen. Also ich finde, da war schon so eine kleine Verbesserung zu erkennen bei Leipzig, finde. Diesmal hat sogar auch das Spiel bei flachem Abstoß besser geklappt, aber kann natürlich auch daran, also Bayern hat am Anfang vor allem, glaube ich, mit Tanikawa und Harder da drauf gepresst, aber immer nur zu zweit. In der zweiten Halbzeit haben sie dann noch Caruso mitgenommen oder dazugenommen, aber die hatten trotzdem, haben es nicht in dieser letzten Konsequenz gemacht und dadurch konnte Leipzig sich immer wieder rausspielen. Und das ist oft auch gar nicht so gewesen, dass Leipzig das dann krass gut gespielt hat, sondern da auch durch den Schnee irgendwie ein bisschen Probleme hatte und die Drehung zur anderen Seite dann nicht ganz so schnell lief wie geplant. Aber es war kein Problem. Also die haben das dann trotzdem hinbekommen. Und ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, ob es getäuscht hat, aber dass Leipzig das auch nicht mehr unter allerhöchstem Druck spielt. Also Herzog natürlich weiterhin, die wartet, bis sie angelaufen wird und spielt ganz spät. Aber ich finde, es kam dann öfter mal so ein tiefer Pass auch. Also ja, der war auch oft flach, aber der kam auch öfter mal an. Also Lisa Baum hat sich da ein paar abgeholt, lässt dann klatschen, dann wieder ein langer Ball. Also ich hatte den Eindruck, dass das so ein bisschen vielleicht ein kleines Learning war, dass man nicht alles kurz hinten raus spielt, sondern dann schon schneller mal nach den ersten zwei kurzen Pässen den tiefen Ball sucht. Aber ja, grundsätzlich finde ich, wenn man so viele Torschüsse hat, auch wenn sie nicht gut waren gegen Bayern, dann ist das schon was, womit man zufrieden sein kann und worauf man aufbauen kann. Sie kommen immerhin jetzt auch zu Chancen. Genau. Aber klar, nach wie vor sind es jetzt 6 Spiele in Serie, die verloren wurden. Also das ist nach wie vor eine echte Krise, in der Leipzig steckt. Es sind jetzt auch nur noch 4 Punkte, glaube ich, auf den ersten Abstiegsrang. Also die Luft wird schon dünner.
Ja, hat mich schon auch ein bisschen gewundert, dass sie jetzt gar nicht agiert haben da in der Winterpause. Also sie scheinen dann ja der Meinung zu sein, dass die Kaderzusammenstellung da gar nicht das Problem ist. Und ja, schon interessant, weil in der Hinrunde war es ja auch schon so, dass sie gegen die Top-Teams, also Bayern, Wolfsburg und Frankfurt, je 3 Tore kassiert haben. Gegen Union waren es ja sogar 5. Klar, teilweise war es ein bisschen unglücklich, aber halt schon wieder 3 Tore gegen Bayern, also man merkt ja schon, man ist aktuell schon sehr weit davon weg, halt gegen diese Top-Teams defensiv mitzuhalten und halt manchmal hat man auch gegen Mittelfeld-Teams da noch Probleme, also ja, so ein bisschen personelle Verpflichtung, so ein bisschen mehr Konkurrenzkampf hätte, glaube ich, der Sache schon gut getan.
Also ehrlicherweise, das war für mich so mit einer der größten Überraschungen dieser bisherigen Transferperiode. Es könnte ja noch was passieren, dass Leipzig da nichts getan hat. Das wurde mir auch anders signalisiert, aus dem Markt heraus, wie man so schön sagt. Und es hätte ja auch wirklich Sinn ergeben. Ich traue dem Ganzen auch noch nicht. Also ich würde Raber auf jeden Fall geben, dass das ein gutes Spiel war, dass man gut mitgehalten hat und gute Momente hatte. Aber ich will diese Partie eigentlich nochmal unter normalen Bedingungen sehen und dann sehen, ob das wirklich reproduzierbar war oder wie viel da eben Witterung mit dabei war. Ohne dass ich das kleinreden will, aber es war eben einfach ein Faktor. Also ich bin sehr gespannt jetzt aufs nächste Spiel, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Eintracht jetzt dann natürlich uneingespielt, möchte man so sagen, aber ja auch für die SGE ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und da bin ich schon gespannt, ob man das jetzt mal hinbekommt, stabiler zu stehen, weiter sich Torchancen dennoch herauszuarbeiten, denn du musst letztlich, also es reicht ja für Leipzig nicht zu verlieren, dann steigst du zwar nicht ab, aber ihre Ansprüche sind ja eigentlich, Spiele zu gewinnen. Und das ist jetzt eben, wenn man den DFB-Pokal noch mit reinnehmen will, sogar schon 7 Spiele in Folge nicht mehr gelungen und der letzte Sieg war gegen Jena. Also gegen das Team, gegen das du auch wirklich gewinnen musstest in dieser Hinserie. Also ich traue Leipzig noch nicht so ganz, aber es ist ganz schwierig, nach diesem Spiel da irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen, weil es eben in besonderen Umständen stattgefunden hat. Zum Glück war das in Köln anders. Achso, und ich habe noch nicht gesagt, wie es jetzt für Bayern weitergeht. Habe auch schon direkt alles hier zugemacht. Die Bayern spielen jetzt dann, ach ja, genau, in Jena. Das hätte ich ja aus dem Kopf eigentlich wissen müssen. Das war ja der Punktverlust der Hinrunde. Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt gehen wir aber nach Köln und da waren die Witterungsumstände trotzdem besser als in München. Hat ja auch schon am Tag vorher stattgefunden. Der erste FC Köln spielt gegen den SC Freiburg Und wir hatten da eine Strafstoßentscheidung, die letztlich dann spielentscheidend war. In der 43. Minute flankt Sandra Maria Jessen von links nach innen und trifft Greta Stegemann am leicht angewinkelten Arm. Schiedsrichterin Lara Wolf entscheidet auf Strafstoß und den verwandelt Biankowska und trifft zum 1:0. In der 65. Minute sieht dann Nia Schenk auf Freiburger Seite die zweite gelbe Karte, nachdem sie Zawistowka umgerempelt hat. Vorher hat sie schon sehr, sehr früh im Spiel in der 6. Minute das fast was Ähnliches mit Biankowska gemacht, dafür die erste gelbe Karte gesehen. Das heißt, ab jetzt spielt Freiburg in Unterzahl und das auch noch direkt nachdem Edmond Kaplani dreimal gewechselt hat. Also das war sehr, sehr unglückliches Timing für diesen Platzverweis. Der FC hat eine ganze Reihe von Chancen, aber Laura Benkert macht wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel und in der letzten Minute bekommt Freiburg sogar noch die Chance auszugleichen in Unterzahl, denn Lisa Karl bekommt den Ball zugespitzt, geht an Irina Fuchs vorbei und Lara Wolf gibt wieder Strafstoß. Luca Birkholz tritt an und verschießt allerdings und Irina Fuchs, die ja gerade erst gewechselt ist zum ersten FC Köln, die ja letztlich entscheidet dann dieses Spiel und der FC gewinnt mit 1:0 gegen den SC Freiburg, gegen einen SC Freiburg, der im Winter ansonsten, Helene, nichts getan hat, außer Aurelie Cilak zu Liverpool zu verlieren, wo die auch direkt in der Startelf stand, fand ich einen interessanten Move. Also, wenn wir mal mit der Freiburger Sicht auf dieses Spiel beginnen, was sind denn so die Erkenntnisse und wie bewertest du denn diesen, also zumindest für mich, überraschenden Transfer?
Mit dem Transfer hatte ich jetzt auch nicht so gerechnet von Cilak. Ich finde, sie hat schon einiges angedeutet. Sie hatte ja dieses Superspiel gegen den HSV zum Beispiel. Sie wurde mehrmals eingewechselt, konnte ihre Schnelligkeit zeigen. Aber gleichzeitig hat man auch gesehen, okay, physisch kann sie da vielleicht noch ein bisschen zulegen. Bei der Entscheidungsfindung kann sie vielleicht noch ein bisschen zulegen. Also ich hatte jetzt sie auf jeden Fall noch nicht auf der Entwicklungsstufe gesehen, wo du sagst, okay, sie muss jetzt unbedingt nach England. Klar, Liverpool ist jetzt Tabellenletzter. Aber trotzdem ist es nochmal ein ganz anderes Umfeld und sich dann, ja, so mitten in der Saison umzuorientieren, neues Team, jetzt Abstiegskampf, fand ich schon überraschend aus ihrer Perspektive. Von Freiburgs Perspektive kann ich es verstehen, weil, ja, Freiburg hat natürlich auch in der Pressemitteilung dann ominös gesagt, sie haben darauf hingearbeitet, dass es für alle Beteiligten zufriedenstellend war. Also da wird sicherlich einiges an Geld auch von der Insel nach Deutschland geflossen sein und das ist natürlich dann für Freiburg schon gutes Geschäft, wenn man da nach einem halben Jahr dann direkt schon den Transfer wieder vergolden kann. Und ich glaube auch, dass sie ja weiterhin noch einige Außenspielerinnen haben, auch wenn so ein bisschen die Frage ist jetzt, ob sie reagieren, weil Lela Igli hatte auch so ein bisschen gehumpelt jetzt nach dem Spiel und das wäre dann natürlich sehr kritisch, wenn sie jetzt auch noch ausfällt, dann hätte man wirklich so ein bisschen ein Problem. Aber ja, also ich fand es interessant von Xeax Seite aus. Für Freiburg zeigt es natürlich, dass man jetzt nicht davon ausgeht, diese Saison vielleicht groß anzugreifen, aber ich glaube, das war auch schon sowieso klar. Also natürlich sind sie so ein bisschen Schlagdistanz für Platz 3, aber ich finde, sie standen auch einen Tacken zu gut da in der Tabelle und ich glaube, in Freiburg schätzt man sowas ja auch immer sehr realistisch ein und ja, das wird dann am Ende wieder ein solider Mittelfeldplatz sein. Man weiß ja auch, dass man mit dem Abstieg auf jeden Fall gar nichts mehr zu tun hat, deswegen kann ich den Transfer von der Sicht schon verstehen.
Ja, aber darf ich da mal kurz eine Nachfrage stellen, ja. Helene, weil du ja auch beim SC sehr nah dran bist. Kann man das nicht auch kritisch sehen? Ich habe im Forum dazu einige Stimmen gelesen bei uns unter mitmachen.rasen.de und ich erinnere mich auch an ein Zitat von Hasrat Kaikci in der Endphase ihrer Spielerinnenkarriere, dass sie gesagt hat, da ist es schon die Frage, um was wir hier eigentlich spielen, weil wir nie ein großes Ziel ausgeben, weil es ja auch sehr schwer zu erreichen ist, so ehrlich muss man sein, aber gleichzeitig ist die Frage, was du Spielerinnen eigentlich für einen Anreiz bietest, bei Freiburg zu spielen, wenn du eben nie, zumindest nicht mal intern nach allem, was man hört, sagst, komm, jetzt greifen wir halt mal den Platz 3 an, vielleicht stehen wir wirklich ein bisschen besser da in der Tabelle, aber es sind ja rein theoretisch aktuell 4 Punkte Rückstand auf Rang 3 und da ist ja jetzt diese Niederlage schon hier mit einberechnet, also ist es nicht vielleicht auch ein bisschen zu brav, wenn wir darauf blicken, dass andere Teams ja von unten in die Liga kommen, die im Zweifel dann eher vorbeiziehen an Freiburg?
Ja, Ich verstehe deinen Punkt total. Ich glaube, man muss da aber eher dann schon im Sommer eben ansetzen, dass man da dann wieder die Transfers macht. Also ich persönlich hätte schon die Einschätzung, dass es jetzt wirklich nicht so super realistisch gewesen wäre mit dem Platz 3. Klar, es können noch Zeiten und Wunder geschehen, aber ich hätte schon von der Hinrunde her einfach Frankfurt als deutlich stabiler eingeschätzt. Ich hätte auch Köln fast besser gesehen spielerisch. Ich hätte Bremen besser gesehen und ja, von mir aus hätte da schon einiges passieren müssen, damit das jetzt wirklich noch klappt mit dem größeren Ziel. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, dass langfristig schon bei Freiburg die Frage ist, wo will man jetzt eigentlich hin? Wo ist dann noch unser Platz? Klar, der Verein hat jetzt mit dem Dreisamstadion-Umzug und so schon gezeigt, okay, sie wollen irgendwie eine gute Infrastruktur schaffen. Aber Freiburg ist natürlich traditionell schon so ein Verein, der immer extrem auf diese Bilanzen schaut, da nicht zu viel Geld ausgeben will. Bei Soccer Donna sind sie ja sogar als das Team mit dem zweitniedrigsten Marktwert bewertet. Das ist ganz interessant. Das muss jetzt natürlich gar nichts heißen, weil gerade wenn Spielerinnen so aus unbekannteren Ligen kommen, dann sind die Werte da jetzt vielleicht auch nicht immer so accurate. Aber es zeigt ja schon, Freiburg hat schon so ein bisschen diese Aversion dagegen, gestandenere Spielerinnen zu holen. Sie wollen eben nicht so viel Geld ausgeben, sie wollen eher entwickeln. Und das kann man natürlich als eine Philosophie sehen. Aber man kann auch sagen, klar, manchmal brauchst du diese Spielerin. Und langfristig musst du dich eben fragen, hey, du hast so eine tolle Infrastruktur, kannst du nicht noch ein bisschen mehr draus machen?
Und du hast ja auch den Fanzuspruch. Also wenn ich mir angucke, was mit dem Dreisamstadion passiert ist und wenn da jetzt dann die Nordtribüne mal renoviert ist. Aber gut, das waren jetzt eigentlich ja viel größere Themen. Du wolltest ja schon aufs Spiel kommen. Wie bewertest du denn das aus Sicht des SC Freiburg?
Also vom Spiel her, finde ich, wirkt es fast so ein bisschen so, als hätte Freiburg doch zugeschlagen auf dem Transfermarkt und vielleicht Neuzugänge vermeldet. Weil ich fand sie teilweise erschreckend unkoordiniert irgendwie, also sehr ungenau. Und da muss man sich dann schon so ein bisschen wundern. Also Egli, die spielt ja jetzt nicht seit vorgestern bei Freiburg, Kolb auch nicht. Und trotzdem hatten gerade diese beiden auf dem Flügel mehrere Male halt solche Pässe drin, wo die wirklich Meter an der Gegenspieler, an der Mitspielerin vorbeirauschen, wo einfach das Timing gar nicht stimmt. Was ich schon ein bisschen bitter dann fand. Also offensiv, finde ich, war Freiburg schon relativ harmlos. Da ist relativ wenig passiert. Sie waren auch bei den langen Bällen dann sehr ungenau, muss man sagen. Und ja, gleichzeitig vergibst du dann halt auch manche Chancen, die du nicht in jedem Spiel vergibst. Also natürlich gerade diese eine Chance von Lila Egli, wo sie eigentlich wirklich die hundertprozentige hat. Und sie hat ja in der Hinrunde 5 Tore geschossen mit Expected Goals 1,1, was Wahnsinn ist einfach, also komplett absurd. Und ja, jetzt kommt das Expected Goals Karma vielleicht zurück, ja. Kann da den Ball nicht so richtig annehmen. Ja, also von daher nach vorne war es jetzt nicht so super souverän. Köln stand relativ solide. Trotzdem haben sie schon auch die ein oder andere Möglichkeit zugelassen. Also ich habe das Gefühl, es hätte vielleicht ein bisschen mehr gehen können. Manchmal hatten sie auch diese Verlagerungen. Das war immer wieder so, dass Karl gerade auf ihrer linken Seite eigentlich den Ball gewinnen konnte und dann eben verlagern wollte ins Mittelfeld oder nach außen zu Ushuku zum Beispiel, zu Egli. Das hat ein paar Mal geklappt, aber manchmal wurde der Ball dann doch auch wieder abgefangen. Und ja, das ist halt bei Freiburg schon so ein bisschen was sich jetzt auch durch die Saison zieht. Du hast immer wieder diese krassen Sternstunden eigentlich, wo so eine Spielerin die Mega-Leistung bringt, jetzt Egli gegen Bremen, Wobian gegen Frankfurt war das, glaube ich, Blumenberg auch mit dem Doppelpack gegen Leverkusen. Aber du hast also schon diese große Breite drin, dass immer wieder eine Spielerin richtig ihren Moment hat. Aber du hast halt auch immer diese Spiele, wo es durch die Bank so ein bisschen schwächer aussieht.
Und das hat eben dazu geführt, dass es irgendwie von Freiburger Seite aus ein unrhythmisches Spiel war. Ich meine, ab der Unterzahl war es auch erklärbar, wobei es hat eigentlich fast so gar nicht so wirklich verändert, weil man hatte trotzdem so immer mal wieder noch eine Chance, aber auf jede Chance kamen 3 Aktionen, die relativ selbstverschuldet versandeten. Also Passquote war am Ende bei 64%. Das ist einfach nicht gut und das ist ja auch das, was du beschrieben hast. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, vielleicht hat da auch der 1. FC Köln eine große Rolle gespielt. Die hatten ja wahnsinnig viele Chancen. Allein 16 Schüsse innerhalb des Strafraums haben sie abgegeben, 22 waren es insgesamt. Und irgendwann war es fast schon grotesk, was da Laura Benkert noch parieren konnte. Wurde aus einem Meter dann nochmal angeschossen. Also es hätte irgendwie auch zu diesem Spiel gepasst, wenn das mit 1:1 endet und Köln sich am Ende fragt, sag mal, warum haben wir das denn nicht 2-0, 3-0 gewonnen? Also wie hatte denn Köln gefallen und welche Rolle hat das dabei gespielt, dass wir jetzt über Freiburg so ein bisschen kritischer gesprochen haben?
Ja, Köln hat es ziemlich gut geschafft, diesen Dauerstress immer wieder in Phasen zu aktivieren. Also gerade gegen Ende der ersten Halbzeit oder so, wo Freiburg da wirklich für gar keine Entlastung sorgen konnte. Eine Hereingabe nach der nächsten. Wiankowska war wirklich schwer zu halten, du hast ja auch schon erwähnt. Dann griff Freiburg öfters schon zum Foul und Stolz hat mir auch sehr gut gefallen, hatte dann einen guten Antritt, hat viele Angriffe eingeleitet und es war dann vor allem auch über Kölns linke Seite, genau, dass man auch gesehen hat, okay, die Freiburger Verteidigung mit Senk ist jetzt so ein bisschen überfordert, auch mit Kolb hat dann nicht so richtig zusammengepasst und bei Köln wirkt das schon ganz ganz kohärent, finde ich. Also man hat dann nicht gesehen, dass sie in Überzahl nochmal diese viel größere Offensive hatten. Also ich finde, das hat Freiburg dann eben ganz gut abgefedert noch und war relativ stabil. Und manchmal war Köln auch schon so ein bisschen einen Tacken überhastet, wo sie, glaube ich, noch mehr Geduld haben können, weil sie haben ja diese 21 Schüsse, glaube ich, wie du gesagt hast, aber am Ende kommen dann 6 auch nur wirklich aufs Tor halt, aufs Tortor. Und ja, teilweise hätten sie dann vielleicht schon noch den Pass mehr machen können, aber ins letzte Drittel kommen, das haben sie wirklich ganz gut geschafft, immer wieder mit einem Doppelpass. Und gerade dieser Pass, wenn eine Spielerin durchdringt zur Torauslinie und dann zurücklegt, so an den Elfmeterpunkt, was ja eigentlich immer eine super gute Chance ist, dann das hat Freiburg wirklich gefühlt gar nicht verteidigt gekriegt. Und da ist Köln echt immer wieder durchgebrochen.
Ja, man nennt diese Zone im Strafraum die Assist-Zone. Also das ist quasi der Streifen, das Halbfeld oder die Halbspur quasi rechts von den 5-Meter-Raumlinien. Wenn du da an die Grundlinie kommst und dann eben so einen Cutback-Pass spielst, also zurücklegst, dann ist eben da eben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du zumindest einen gefährlichen Torabschluss hinbekommst. Das macht Köln wirklich gut. Und ich muss sagen, dass ich aber auch die Variabilität von Köln wirklich gut finde. Das ist jetzt nichts Neues, das haben wir in der Hinrunde auch schon gesehen, aber die können im Grunde können sie dich auf jede Art und Weise schlagen. Also das kann auch mal in Anführungszeichen nur der lange Ball von Laura Vogt auf Jessen sein und dann ist die durch und schießt ganz knapp am Tor vorbei. Das ist jetzt auch ein echtes Beispiel aus diesem Spiel gewesen. Das kann aber eben auch dieser Cutback-Pass von der Grundlinie sein und es können auch gute Standards sein. Das war jetzt in dem Spiel ehrlicherweise jetzt nicht so der wahnsinnige Faktor, aber ich finde, dass die schon ganz, ganz gut sind. Plus, wir haben ja auch schon gute Distanzschusstore gesehen von Köln in dieser Saison. Also ja, das war interessant, dass sie so viele Chancen vergeben haben. Ich würde es aber auch nicht überdramatisieren, weil das hatte auch mit einer sehr, sehr guten Laura Benkert, glaube ich, zu tun. Wie hat dir Zoe Hasenauer gefallen, so in einer ja fast schon Spielmacherin-Rolle? Feiersinger kippt ja ab, ist jetzt ja viel, viel tiefer heutzutage bei Köln zu finden. Das heißt quasi die Offensivkraft, die kommt eher von der Laura Vogt, von der Hasenauer oder eben über die Flügel. Du hast es ja schon sehr schön beschrieben. Wie hat dir die gefallen?
Ja, bei Feiersinger ist es ja schon interessant, dass sie eigentlich viel weniger als diese Spielmacherin-Rolle hat auch. Also da sich die Rolle vielleicht so ein bisschen verändert hat. Ich muss sagen, mir ist jetzt gar nicht so sehr Hasenauer aufgefallen, also sage ich ehrlich. Kannst gerne mal beschreiben, wie du sie dann gesehen hast.
Nee, ehrlicherweise deckt sich das mit meinen Eindrücken, dass sie war verhältnismäßig wenig eingebunden für die Rolle, die sie gespielt hat. Das hatte aber vielleicht auch mit mehreren Felden zu tun, die sie ganz gut eigentlich meistens im Blick hatte. Also es gab schon die Momente, wo Hasenauer anspielbar war. Aber ja, also ich fand, die gefährlichere Spielerin war mit Abstand Laura Vogt. Also neben Wiankowska natürlich, die über links. Also allein, dass die 2 gelben Karten zieht in der 7. und 10. Minute oder so. Das war schon irre. Aber ja, mir ist eben auch nicht so aufgefallen. Und ich fand es aber interessant, dass sie dort gespielt hat, dass man zum Beispiel nicht Pauline Bremer gesehen hat. Denn ich fand, dass in der Schlussphase der Hinrunde diese Doppelspitze mit Jessen und Bremer, die ergänzen sich eigentlich ganz gut. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die eine gute Chemie haben. muss jetzt ja noch gar nichts heißen, es war jetzt ja nur ein Spiel jetzt im neuen Kalenderjahr, aber deswegen wollte ich dich mal fragen, aber dann haben wir es eigentlich ähnlich gesehen, es gibt nicht so arg so viel zu sagen zu ihr.
Ja, aber jetzt ist mir auch spannend, es gerüchtelte ja schon von Soccer Donna auch, dass es vielleicht Interesse gibt aus England und so, also ja, wäre natürlich auch interessant, ob Köln da jetzt diesen Winter sie abgeben würde, weil es wäre natürlich dann auch wieder so ein Statement, ja, okay, wir sind zwar ganz gut dabei, aber wir wollen jetzt vielleicht doch nicht so sehr angreifen.
Darf ich da einen kurzen Exkurs machen? Sag mal, liegt das an mir, an meiner selektiven Wahrnehmung, oder hat sich das mit diesem Wintertransferfenster und auch schon im Sommer krass verändert, was eben Gerüchte im Fußball der Frauen angeht? Dass das viel mehr geworden ist, meiner Meinung nach. Liegt das nur an mir? Ich blicke in verständnislose.
Ich habe schon, doch, ich habe schon, also es, ja, ich sehe das meiste von Soccer Donner, aber da wurden schon viele Gerüchte, oder wobei auch über Bild, über Sky Sport, ja.
Es kommen halt jetzt so neue Quellen dazu, genau, eben Medien, die sich also vorher nicht so dafür interessiert haben. Gleichzeitig weiß ich, dass auch Berater das jetzt ganz gezielt nutzen. Also es ist kein Zufall, dass jetzt auch ein Plätti-Goal, Florian Plettenberg, herzliche Grüße an der Stelle, dass der jetzt eben auch die ersten Transferdinger, beziehungsweise sie vermelden ja noch nichts, sondern ich finde das interessant, dass das, was man derzeit hört, ist immer die Vorstufe zu, dass etwas passiert. Also sprich, ist in Verhandlungen mit, ist unzufrieden mit dieser Situation, soll Interesse haben, es sollen Vereine Interesse haben an Spielerin XY. Und wenn das in dieser Vorstufe ist, kannst du dir eigentlich fast immer sicher sein, das muss eigentlich von der Spielerinnenseite kommen, weil ansonsten hat in diesem Moment keine andere beteiligte Partei in den allermeisten Fällen irgendein Interesse daran, dass darüber berichtet wird, weil den Verein macht es die Situation nur schwerer. Und vielleicht ist es mal eine selektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, das ist mehr geworden im Winter und ich weiß nicht, wie ich das finde. Im Männerfußball umschiffe ich alle Gerüchte, weil es mich wahnsinnig nervt. Im Frauenfußball müsste ich jetzt mir eigentlich liebgewordene Seiten muten, um das umschiffen zu können. Vielleicht ist der Name heute auch schon gefallen.
Es wäre auf jeden Fall traurig, wenn jetzt mehr über Transfergerüchte berichtet wird und weniger über den Fußball an sich, wo ja anscheinend die Berichterstattung ein bisschen rückläufig ist. Also das wollen wir nicht.
Also international habe ich schon das Gefühl, es ist schon ein bisschen länger so, dass es auch diese Scoops immer wieder gibt, gerade in England. Mhm. Da gibt es ja schon auch wirklich, dass man sieht, es gibt so JournalistInnen, die wirklich spezialisiert sind, Transfers im Fußball der Frauen, die da halt so ein Netzwerk haben. Aber ja, das stimmt schon, in Deutschland war es vielleicht weniger der Fall bis jetzt.
Gut, und ich fand, dass die Trefferquote nämlich auch noch bemerkenswert niedrig ist. Bei zwei, drei Dingen habe ich dann mal so nachgefragt bei VereinsvertreterInnen und zum Teil wurde ich offen ausgelacht, dass ich mit diesem Gerücht ums Eck komme und bisher ist da auch noch nichts passiert. Also, na gut, aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ich weiß nicht, Helene, gibt es noch was zu diesem Spiel zu sagen, was auf deinem Zettel steht? Ich bin ehrlicherweise eigentlich durch. Also Irina Fuchs natürlich, tolle Parade am Ende, aber auch kein gut geschossener Strafstoß. Das war's dann von meiner Seite aus zu diesem Spiel.
Ja, ein, zwei Mal war sie auch so ein bisschen unsicher mit dem Ball, finde ich. Hätte Freiburg vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr ausnutzen können, aber ja, genau. Das Ende ist halt für Freiburg dann nervig, also hat man auch Birkholz dann angesehen, natürlich den Frust, aber ich finde es schon verdienter so, wenn Köln da das 1-0 mitnimmt, persönlich.
Und wir haben es ja schon angesprochen, für Freiburg ist ja nichts passiert, 23 Punkte und Rang 8. Es geht jetzt dann zum HSV, bevor man zu Hause den FC Bayern empfangen wird von Freiburger Seite. Der erste FC Köln wiederum, der wird jetzt dann zum VfL Wolfsburg reisen. Und Britta Carso, mit der Vertrag ja verlängert wurde, das ist vielleicht die wichtigste Neuigkeit aus der Winterpause auf Kölner Seite, kann dann an alte Wirkungsstätte zurückkehren. Und wer weiß, also diesem FC ist einiges zuzutrauen, vielleicht auch eine Überraschung in Wolfsburg. Und damit haben wir leider nur noch ein Spiel, über das wir sprechen können. Das letzte, das noch stattfand, das war in Bremen platziert, auf Platz 11 zwischen dem SV Werder und dem ersten FC Nürnberg. Schauen wir kurz, was die beiden Teams in der Transferperiode bisher gemacht haben. Werder, da hat zum einen Ronan den Verein verlassen, aber Mara Alba ist zurück. Ihr erinnert euch, das hochgelobte Talent von Hoffenheim hat auf ein U-Turnier verzichtet, um im Profifußball den Schritt zu schaffen. Und das war ihr nicht so ganz vergönnt bei Hoffenheim. Sie ist zu Chelsea gewechselt, da kam sie aber auch nicht so wirklich zum Einsatz. Vielleicht sehen wir sie jetzt öfter bei Werder Bremen und da könnte man sich sehr drüber freuen. Denn wenn man sie in guter Form auf dem Feld gesehen hat, dann war das sehr, sehr gut zum Ansehen. Also Mara Alba zurück in der Bundesliga. Und auch beim 1. FC Nürnberg hat sich ein bisschen was getan. Ellie Gambone ist wie geplant zu Boston Legacy zurückgekehrt. Dafür hat man Fanny Proniers von RC Lens geholt, eben auch eine Rechtsverteidigerin, 23 Jahre alt. Und dann gab es noch einen überraschenden Wechsel. Larissa Rusek, die noch vor ein Dreivierteljahr für Neulengbach gespielt hat, die ist zu Juventus Turin gewechselt. Für eine Ablösesumme auch. Es war wohl ein Angebot, das man annehmen musste, so stand relativ deutlich so in der Pressemitteilung mit drin, dass es unseriös gewesen wäre, dieses Angebot abzulehnen. Und das ist ja sicherlich für die Spielerin auch eine interessante Entwicklung. Und so stand jetzt dann Romero zwischen dem Pfosten beim 1. FC Nürnberg. Also interessante Entwicklung bei beiden Teams. Das Spiel an sich, das war auch interessant. Es wurde geprägt erst durch eine tolle Parade von Mariella El-Sharif und dann durch einen großen Fehler, der tatsächlich auch zum 0:1 geführt hat. Sie kommt raus aus dem Tor, schlägt aber über den Ball und Nastassja Lein, wer sonst als Nastassja Lein, sprintet den Ball und schießt ins leere Tor zur Führung für die Gäste. Die währt allerdings nur 7 Minuten. Dann bekommt in der 26. Maja Starnert auf der rechten Seite Platz von Julia Pollack und ihre Flanke rutscht durch bis zu Desic, die nur noch einschieben muss zum 1:1. Klar, sie trifft immer gegen den Club. In der Hinrunde war das ja auch schon der Fall. Und dann geht's eigentlich munter hin und her. Beide Teams haben ihre Chancen. Am Ende bleibt's aber bei diesem 1:1. Und ja, die Frage ist, was man jetzt daraus mitnimmt. Charlotte, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Findest du, ist es eine gerechte Punkteteilung?
Ich finde, für Werder war definitiv mehr drin gewesen. Die hatten viel mehr vom Spiel, haben das auch dominiert. Also in der Anfangsphase hat Nürnberg, finde ich, noch bei Kontern gefährlich gewirkt. Da war diese eine Chance auch von Natasja Lein vor dem 1:0, wo, was genau hast du es gesagt, El-Sharif super pariert. Und das Tor kommt dann auch eigentlich völlig aus dem Nichts. Und in der Folge hat Nürnberg schon Abschlüsse, aber meistens nicht aufs Tor. Und eigentlich spielt nur Werder und spielt sie auch immer wieder gut durch. Ich finde, sowohl Chiara D'Angelo auf der linken Seite mit Mara Alba zusammen hat gut funktioniert. Also da hat man, finde ich, auch schon gute Ansätze von Mara Alba gesehen, wobei man natürlich weiß, die hat noch viel mehr drauf. Und die rechte Seite hat wirklich gut funktioniert. Also ich finde, Michelle Weiß hat ein gutes Spiel gemacht, genauso wie Maja Sternert. Mich hat ein bisschen die Zweikampfquote von Julia Pollack überrascht. Die liegt nämlich bei 88%. Aber ich glaube, das Problem war, dass sie oft nicht in den Zweikampf gekommen ist und Maja Sternert da ein bisschen zu viel Platz gelassen hat, weil Sternert wirklich öfter mal bis zur Grundlinie teilweise durchdribbeln konnte und dann eine Reingabe gespielt hat. Genau, also Werder hatte da auf jeden Fall Möglichkeiten, dieses Spiel zu ziehen, vor allem Larissa Mühlhaus, die auch ein starkes Spiel gemacht hat, aber ganz glücklos war mit ihren Abschlüssen. Also da waren so ein paar dabei, die knapp übers Tor gehen aus bester Position. Und ich finde aber diese Aktion, das war also von Werder vor allem, das hat vor allem in der ersten Halbzeit stattgefunden und Anfang der zweiten. Aber dann muss man auch sagen, so die letzten 20, 30, also Mühlhaus hat in der 73. noch eine Riesenchance, wo sie am Fünfer abzieht. Aus recht spitzem Winkel, aber deutlich drüber. Aber ansonsten, finde ich, muss man schon sagen, dass es von Werder dann auch nicht zwingend genug war. Also ich finde, da hat so ein bisschen die letzte, also ich habe, während ich das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, ja, möchte Werder jetzt diesen Heimsieg gerade um jeden Preis? Oder gibt man sich gerade irgendwie mit diesem 1:1 zufrieden, was ganz sicher nicht so ist, weil das 1:1 reicht Werder natürlich nicht, vor allem, wenn man da irgendwie auf Platz 3 schielt. Aber ja, also für Werder war es zu wenig, aber vor allem bei den Chancen, die sie hatten. Aber wenn man sagt, ja, die machen sie nicht, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, dass es 1:1 ausgeht. Nur muss man natürlich bei Nürnberg sagen, dass da auch wirklich dann gar nichts kam. Also da waren, die hatten ein paar Schüsse, aber da kam kein einziger in Halbzeit 2 aufs Tor. Und das einzige Mittel ist eigentlich, lange Bälle. Also ich habe, glaube ich, schon beim HSV lange Bälle erwähnt, aber Nürnberg spielt 72 lange Bälle, wovon 21%, also 15 ankommen. Und das Problem war, dass sie dann aber auch nicht den zweiten Ball hatten. Also der erste Ball kam natürlich nicht an und den zweiten haben sie im Mittelfeld dann auch nicht aufgesammelt und so kommst du dann auch schwer zu Chancen. Und ja, die einzige Chance ist eigentlich, wenn Natasja Leiner am Ball ist und die ist nach wie vor super stark, aber ja, jetzt habe ich viel geredet, aber ich glaube, Nürnberg kann sehr zufrieden sein mit dem Punkt, denn das haben noch nicht viele Teams geschafft, in Bremen zu punkten, aber Werder kann eigentlich nicht zufrieden sein.
Ja, wenn ich da deinem sehr guten Monolog noch was hinzufügen kann, dann, du hast ja schon die Genauigkeit bei den langen Bällen, glaube ich, zitiert. Und ja, ich glaube, die insgesamte Passgenauigkeit ist nur 40% gewesen. Also das ist halt wirklich 40%. Dann hast du 78 Pässe, die im ganzen Spiel ankommen. Und wenn du überlegst, halt, wie viele Pässe normalerweise auch schon im eigenen Drittel und so gespielt werden, in der eigenen Hälfte, ja, dann muss man natürlich schon sagen, die wenigen Pässe, die man dann vorne spielt, die müssen dann wirklich extrem gut gespielt werden. Also offensiv fand ich es jetzt auch nicht so herausragend. Defensiv fand ich es nicht so schlecht. Also ich glaube, ich habe es ähnlich gesehen wie du. Es war so ein bisschen so U-Kurvenmäßig für mich, das Spiel. Also am Anfang fand ich Bremen deutlich besser, Nürnberg auch ziemlich wackelig da. Haben eben immer wieder diese Spieleröffnung auf Sternhardt nicht verteidigt gekriegt, dann, dass der Pass irgendwie von Weiß kam oder von Ulbrich, von der Michel-Connection. Ja, dass eben Mühlhaus zu Chancen gekommen ist, dass Nürnberg auch ja gar nicht so die Kompaktheit hatte, die man manchmal eher von ihnen kennt. Aber dann mit der Zeit sind sie eben besser reingekommen, auch eben besser in die Zweikämpfe gekommen gegen Sternhardt zum Beispiel. Haben sich dann schon ziemlich stabilisiert, finde ich. Sodass es dann so ein bisschen gegen Mitte des Spiels schon eher abgeflacht war, finde ich, dass dann beide nicht so richtig die zündenden Ideen irgendwie auch hatten. Und ja, dann am Ende hat man es eben, wie du gesagt hast, wäre dann nochmal angesehen, dass sie vielleicht gerne noch was gemacht hätten. Aber so richtig hat es dann auch nicht geklappt. Vielleicht war es auch so ein bisschen rutschig, ich weiß es nicht. Zumindest ist Mühlhaus da einmal, als sie so auch aus dem Spielhaus, aus dem Spielfeld rausgekommen ist, ist ja auch ziemlich unangenehm auf den Rücken gerutscht und so. Ja, in jedem Fall sind es dann vielleicht auch wieder diese Nuancen eben, dass du den Torhüterin Patzer drin hast, dass du die Chancen mal nicht so gut nutzt, dass du den Druck nicht ganz so konstant aufrechterhalten kannst. Ja, die vielleicht eben dann Bremen doch noch so ein bisschen davon trennen, so ein Team zu sein, was dann ganz ganz souverän diesen Anspruch auf Platz 3 erheben kann.
Ich glaube, ich habe dann von uns dreien Nürnberg noch am positivsten gesehen. Also ich würde schon auch mitgehen, wenn allein Larissa Mühlhaus aus ihren großen Chancen mehr macht, dann gewinnt das wahrscheinlich Werder. Aber ich fand es schon positiv von Nürnberg, zum einen, dass man in der Phase, in der das Spiel offen war, und das war im Grunde so 10. bis 30. Minute oder sowas, da ging es ja relativ hin und her. Da haben beide es nicht geschafft, die Tiefe zu verteidigen. Und Nürnberg hatte noch ein Problem mit der Breite. Ihr habt das mit Maja Standard ja schon wunderbar beschrieben. Da hatte ja auch Nürnberg seine Möglichkeiten und Beroni ist mir da sehr positiv aufgefallen, dass obwohl die in der 10. Minute sich schon eine gelbe Karte geholt hat, also dieser Steckpass, den sie zum Beispiel auf Line spielt, wo die dann alleine vor El Sherif steht, das war richtig, richtig gut und die ist auch einmal an Michel Weiß vorbeigegangen, da hat dann El Sherif den Ball noch im Nachfassen, das war dann 24. Minute. Also da fand ich, gab es schon auch gute Offensivaktionen von Nürnberg. Die Defensive hatte da aber große Probleme. Also das Verteidigen von Flanken an den zweiten Pfosten war in der ersten halben Stunde, würde ich sagen, richtig schlecht. Also nicht nur, dass sie Mühlhaus in der 4. Minute schon völlig blank lassen, das muss ja eigentlich schon das 1:0 sein, sondern es gibt noch mehr solche Szenen. Auch Desic hat noch vor ihrem Tor, unmittelbar davor, ist sie komplett frei, auch bei so einer Flanke an zweiten Pfosten. Und was ich aber schon positiv bei Nürnberg fand, war, dass sie das zum einen gefixt bekommen haben. Also in der zweiten Hälfte hast du solche Szenen einfach nicht mehr gesehen, dass der Ball geflankt wird an den zweiten Pfosten und da ist eine Spielerin komplett frei. Das gab es eigentlich nicht. Und was ich auch gut fand von Nürnberg war, in der zweiten Hälfte waren sie aktiver im Anlaufen und haben es wirklich über einen langen Zeitraum geschafft, Werder mit einem hohen Pressing, das jetzt auch nicht das beste Pressing der Welt war, aber das einfach da war und das nervig war und das konstant da war, haben die Werder vom eigenen Tor weggehalten. Also nach 70 Minuten hatte Werder in der zweiten Hälfte nur 2 Schüsse und Nürnberg hatte 6. Es stimmt, keiner der Schüsse davon ist aufs Tor gegangen, also da hat die Qualität gefehlt. Es gab noch diesen Lattenkopfball dann von Fördosch ganz hinten raus, wobei wäre wahrscheinlich abseits gewesen, wurde nicht so ganz klar aufgelöst in der Übertragung, ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Aber diese Phase, das fand ich wirklich gut. Dann hatte Larissa Mühlhaus allerdings dann eine richtig große Chance und das war dann quasi so der Auftakt zu, okay, Werder hat jetzt auch nochmal ein paar Chancen und dann hätte Werder dieses Spiel auch gewinnen können. Aber diese Phase dazwischen plus eben die Anpassung, dass man es hinbekommen hat, dann im Strafraum viel, viel besser zu verteidigen als in der ersten Hälfte, wo man wirklich sloppy war in manchen Situationen. Das hat mir gut gefallen und es gab eigentlich nur noch ein Problem, was sich durchgezogen hat und das ist jetzt nicht so untypisch. Die Nürnbergerinnen hatten die Tendenz bei Angriffen von Werder, die an die Grundlinie gingen, dass sie alle auf alle zurückgefallen sind und im Rückraum stand immer jemand frei. Das haben sie über das ganze Spiel hinweg nicht so richtig in den Griff bekommen. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ehrlicherweise recht positiv und auch Romero hat mir gut gefallen. Da hast du jetzt nicht gesehen, dass die ihre Stammtorhüterin verloren haben, die ja wirklich ja auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat. Deswegen, also ich gehe mit, Werder kann das eigentlich gewinnen, sollte es auch gewinnen, wenn man den eigenen Ansprüchen genügend will. Aber ein bisschen positiver blicke ich dann doch auf Nürnberg, das war jetzt kein unverdienter Punkt meiner Meinung nach.
Nee, ich finde, man kann denen auch auf keinen Fall das Engagement absprechen. Also da waren durchaus Phasen dabei, wo sie es mal versucht haben mit höherem Pressing. Ich finde, dann hat es aber auch oft, wurde es gut aufgelöst mit Wirtz vor allem. Also die hat mir eigentlich gut im Aufbau gefallen. Also die hatte am Ende eine Passquote von 95% und die wurde schon auch mal unter Druck angespielt. Und zusammen mit Lina Hausicke, finde ich, hat das gut harmoniert. Aber ja, also ich meine, bei Nürnberg fand ich es nur so ein bisschen schade, dass sie wirklich dann am Ende so ein bisschen aufgehört haben, Fußball zu spielen, weil sie wirklich ohne Druck teilweise auch, dann kam sofort der lange Ball. Also vielleicht ist es natürlich auch eine Art davon, Risiko zu umgehen, dann nicht noch ein Tor zu kassieren und vielleicht, wenn so ein langer Ball durchrutscht und du eine Natasja Lein vorne hast, dass die daraus auch was machen kann. Also das verstehe ich schon, aber ich glaube, sie können das eigentlich besser. Und ich finde auch, da waren teilweise in der Defensive wirklich so einfache Fehler dabei, wie in der Breite nicht richtig zu verteidigen oder auch im Rückraum vor allem. Das war wirklich oft der Fall. Aber ich finde, Werder hat wenig durchs Zentrum spielen können. Also da war es dann schon kompakter. Also ja, und man darf halt nicht vergessen, dass Nürnberg eigentlich wirklich gut dasteht aktuell. Und das nicht ohne Grund. Also ja.
Absolut. Jetzt sind sie quasi schon 3 Scores vorne. Also jetzt sind es, dadurch, dass es 7 Punkte sind, reichen schon nicht 2 Spiele, die jetzt in dem Fall Essen aufholt auf Nürnberg und die überholen könnte. Das ginge schon nicht. Also das ist eine gute Situation. Und bei Werder, ja, du hast auf Fritzi Kromp die Unzufriedenheit angemerkt und das ist auch nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Regression zur Mitte ist, die man ja eigentlich so ein bisschen erwarten muss bei Werder, weil in der Hinrunde auch ein paar Dinge für Werder gelaufen sind. Gucken wir mal ein paar Wochen drauf, würde ich sagen. Habt ihr noch was zu dem Spiel, was euch auf dem Herzen liegt? Gut, dann sage ich noch den Hörerinnen und Hörern, wie es jetzt weitergeht. Hochinteressant nämlich für Werder Bremen. Die spielen jetzt dann auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen Wolfsburg, zu Hause gegen den FC Bayern. Werden wir in 3 Spieltagen genauer wissen, wie sehr zur Mitte Werder regressiert? Ja, das werden wir wohl gesehen haben. Und der erste FC Nürnberg, der eben jetzt mit 16 Punkten auf Rang 9 gesprungen ist und 7 Punkte Vorsprung eben auf die SGS Essen hat, der wird jetzt dann in Leverkusen spielen. Vielleicht kann man sich da revanchieren für den Last-Minute-Ausgleich aus der Hinserie. Nee, es war sogar das 0:1, war ja die Niederlage, stimmt. Und dann geht's ins Heimspiel gegen Hoffenheim. Da konnte man ja den Last-Minute-Ausgleich erzielen in der Hinserie. So ist es jetzt richtig. Das waren leider alle Spiele dieses Spieltags, die wir bewerten konnten. Ich habe euch ja schon gesagt, wann die anderen Spiele nachgeholt werden. Jetzt wollen wir noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Jeder kürt seine MVP, seine Unsung Heroine, also eine unbesungene Heldin, und seinen Moment des Spieltags. Charlotte, wenn du magst, dann darfst du mal anfangen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Das ist Vanessa Fudala bei mir. Mhm. Die ist für mich so am meisten rausgestochen bei dem Spieltag, bei den Spielen, die ich gesehen habe. Also wer am Ende sich da wirklich noch mit so einem Dribbling in der Nachspielzeit, war es Nachspielzeit? Doch, 90. plus 1, glaube ich, durchtankt und dann noch die Vorlage macht und vorher selbst auch mit einem schönen Freistoß trifft, auch wenn Karabösel da nicht optimal stand oder die Mauer. Aber ja, wer das schafft, hat bei mir auf jeden Fall den Award verdient. Also Vanessa Fudala ist in richtig guter Form und das war sie schon die ganze Saison und hat jetzt auf jeden Fall bestätigt, dass das, oder hoffentlich geht es so weiter. Also dann kann man sich auf jeden Fall auf weitere Spiele von Leverkusen freuen mit ihr.
Meine Güte, wäre die mal nicht umgezogen, als sie zur U23 berufen war, beziehungsweise zur U23. Wer weiß, wo sie jetzt dann spielen könnte. Naja, Helene, wer ist deine MVP dieses Spieltags?
Fudala hatte ich natürlich auch auf dem Zettel, aber dann nehme ich jetzt Wiankowska, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Einfach, weil ich fand, dass sie schon dieses Spiel einfach geprägt hat, dadurch, dass sie eben diese gelben Karten gezogen hat, auch ein paar Freistöße gezogen hat, hat 4 ihrer 5 Zweikämpfe immerhin gewonnen, war sehr viel eingebunden. Ja, ich glaube, sie wird jetzt nicht mehr die ganz große Passkünstlerin vielleicht. Also da gab es auch schon den einen oder anderen unsauberen Moment. Aber letztendlich hat sie einfach das abgeliefert, wofür sie da war. Sie war immer wieder Unruheherd. Und klar, diesen Elfmeter reinzumachen, man belächelt das dann vielleicht und sagt, es ist nur ein Elfmeter. Aber Freiburg hat dann ja eben auch am Ende des Spiels noch gezeigt, auch den muss man erstmal machen. Von daher nehme ich sie mal als MVP. Mhm.
Das ist toll, weil dann kann ich Sophie Hillebrand nehmen. Ich denke, das ist noch die offensichtlichste MVP, wer die beiden Tore macht in diesem wichtigen Spiel und ja auch den Strafstoß noch in letzter Minute verwandelt. Der muss hier genannt werden. Ich glaube, ich muss es aber gar nicht allzu sehr weiter ausführen. Wir haben sie ja auch schon vorhin erwähnt im Segment. Aber wen wir vielleicht zu wenig erwähnt haben, der kommt jetzt, die Unsung Heroines von euch. Charlotte, wen hast du denn da auf dem Zettel?
Ja, ich habe sie leider schon selbst erwähnt. Aber das ist Lotta Wrede vom HSV, die eine Passquote von 78% hatte, 71% erfolgreiche Dribblings, auch eine super Zweikampfquote bei Bodenzweikämpfen. Und wenn man das oder in der Lage dazu ist mit 17 Jahren, finde ich das schon bemerkenswert nach wie vor. Das ist nichts Neues, aber ich gucke immer gerne beim Fußballspielen zu. Die spielt einfach so unbekümmert auf und es macht immer Spaß. Auch wegen ihr dann HSV-Spiele zu sehen. Und die hat da auch gegen Essen einfach viel kreiert, wo gar nicht so viel irgendwie da war. Also die konntest du anspielen und die sicher sein, die macht irgendwas mit dem Ball und bringt den irgendwie nach vorne. Also deswegen habe ich mich für sie entschieden.
Mhm. Sehr schöne Wahl. Helene, wer ist deine Unsung Heroine?
Für ihr 200. Bundesligaspiel für den SC Freiburg feiere ich Lisa Kahl, die ich gefühlt auch jeden Spieltag als Unsung Heroine nominieren könnte und es bestimmt auch schon mal getan habe, da bin ich offen und ehrlich. Aber sie liefert auch immer gute Argumente, finde ich. Also sie hat ihre Seite einfach wirklich immer sehr gut im Griff, hat eben auch dieses Abgeklärte, was du eben an Leverkusen gelobt hattest, Max, an der Seitenlinie. Sie brüht da oft die jungen Spielerinnen ab, hat aber auch den Blick nach vorne, hat wieder eine 63-prozentige Zweikampfquote. Sie holt noch den Elfer raus. Also an ihr hat es auf jeden Fall nicht gelegen, dass Freiburg dann doch nicht mit einem Punkt da heimgefahren ist.
Aber wirklich, die geht echt voran beim SC. Dann nehme ich als meine Unsung Heroine Tanja Pawolek. Sie ist nicht komplett unbesungen und sie ist auch keine komplette Heroine. So ehrlich muss man sein, weil es hat noch nicht gereicht für 90 Minuten. Aber ich sehe Teile der Antwort auf die Frage, warum Union irgendwann und auch in Überzahl es nicht geschafft hat, noch so strukturiert und ruhig zu spielen, schon auch in ihrer Abwesenheit, weil die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dieses Dreieck, was ihr vorhin beschrieben habt mit Tisiak, Steuerwald und Pavelek, es hat so gut funktioniert. Plus, sie hatten, also in der ersten Hälfte hatte Union so 2, 3 Aufbauszenen, die waren einfach purer Zucker. Die waren richtig, richtig gut. Da haben sie einmal über Pavelek auf Steuerwald und Lisa Heiseler kam entgegen und es war mit einem Kontakt und zack und auf einmal und dann konnte Heiseler aber konnte den Ball auch so schräg mitnehmen, weil sie nicht aufgenommen wurde von der Leverkusenerin. Und so 2, 3 Situationen hatten die, wo sie sich wirklich übers Zentrum rauskombiniert haben, wo man sich denken konnte, meine Güte, was ist das für ein Top-5-Team? Es waren halt nur einzelne Momente, aber es liegt schon da bei Union. Ich bin gespannt, ob es Aileen Pöse heben kann. Und Tanja Pavelek wäre aber wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich mitverantwortlich dafür, dass es gehoben werden würde. Meine Unsung Heroine, ich hoffe, dass sie bald die Kraft hat für 90 Minuten und dann sehen wir sie hoffentlich auch länger. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Charlotte, was ist es denn bei dir geworden?
Das Schneetreiben in München mit dem orangenen Ball. Du hast es auch schon gesagt, aber ich finde immer irgendwie Spiele auch geil mit diesem Ball. Ist manchmal nicht der beste Fußball, wobei er jetzt schon in Ordnung war. Und umso schöner guckt man sich auch dann Tore an, wenn dieser orangene Ball schön ins Netz fliegt und noch ein bisschen Schnee aufstäubt. Ja, aber doch, habe ich gern mir angeguckt.
Ja, ich habe direkt Sven geschrieben, den kennen ja die Hörerinnen und Hörer und ihr ja auch von Lottes Erbin und weil er ja hier auch schon zu Gast war, der macht ja gerne Fotos am Campus und habe ihm noch geschrieben, oh Sven, ich hoffe, du machst richtig schöne Schneefotos, weil da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten für. Allein, er konnte leider nicht vor Ort sein, aus privaten Gründen, deswegen keine Schneefotos von Sven, aber ich habe schon ein paar andere sehr, sehr schöne gesehen, also ja, volle Unterstützung für diesen Moment, jetzt muss ich mir was anderes überlegen, aber ich habe ja noch Zeit, weil Helene nennt jetzt ihren Moment des Spieltags.
Ja, da war ich jetzt am Überlegen. Ich lasse jetzt noch etwas sehr Offensichtliches, Max, was den Spieltag ja wirklich sehr geprägt hat und worüber wir schon gesprochen haben, ohne dich da reinzwingen zu wollen, um einen etwas lustigeren Moment zu nehmen, nämlich zumindest war das in den Highlights so dargestellt, ich hoffe, das entspricht auch tatsächlich der Wahrheit, aber nämlich, dass Melanie Brunthaler einen Schuss hatte in so ungefähr der 83. Minute, der strich dann über die Latte, aber es ging trotzdem die Tormusik los. Und das fand ich sehr lustig. Und irgendwie wurde damit dann ja auch was manifestiert, weil dann doch noch das späte 2:1 kam. Also von daher alles richtig gemacht. Den Knopf zu früh gedrückt, aber der richtige Einsatz kam dann ja doch noch.
Aber wirklich, ja, es war tatsächlich so. Ja, dann muss ich ja den Boykott der Montagsspiele nehmen, den Fanboykott. Ich nehme natürlich wieder den Gute-Laune-Moment, dafür bin ich bekannt. Aber es ist schon beachtlich, es ist auch nicht so einfach bei den Fanszenen der Teams der Frauen, weil die noch nicht so gut miteinander koordiniert sind. Deswegen weiß ich von Leuten, die da beteiligt waren, das hat schon ein bisschen Aufwand gebraucht, dass sich da alle einig waren, dass es dann diese gemeinsame Stellungnahme gab. Und es wurde ja auch wirklich gut durchgeführt. Und irgendwann hatten es dann auch alle Kommentatorinnen und Kommentatoren gecheckt, warum es jetzt gerade so ruhig ist. Ich weiß gerade nicht, ob ich das auf das DAZN oder Magenta Sport gesehen habe, aber einen Kollegen gab es auf jeden Fall, der wusste gar nicht so richtig, warum ist es denn hier eigentlich gerade so ruhig? Und dann wurde es ihm offenbar gesagt, während der Übertragung. Also, der Montagsspielboykott, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht in dieser Frage. Damit haben wir den Spieltag fertig besprochen. Das Einzige, was wir noch machen können, das habe ich jetzt nicht mit euch abgesprochen, wollen wir noch ganz kurz über Transfers der Teams sprechen, die jetzt nicht spielen konnten. Also Jena, Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt und Frankfurt, genau. Denn da sind ja auch so 2, 3 Sachen passiert, die interessant sind. Also bei Hoffenheim, Charlotte, wenn ich da drauf blicke, also mit Emily Birnack ist eine Spielerin von BK Hecken gekommen. Das ist eine 22-jährige Innenverteidigerin. Aber vor allem Melissa Kössler ist weg. Die spielt jetzt in Denver. Wie blickst du denn darauf? Das ist schon so von außen betrachtet auch so ein ganz schöner Blow hinsichtlich der Ambition, ja doch noch irgendwie auf Platz 3 zu springen, oder?
Mhm, absolut. Damit habe ich auch nicht gerechnet, muss ich sagen. Also frühestens dann im Sommer. Und dann wurde das so rausgehauen und irgendwie, danke für alles, Melissa. Und ich dachte mir so, krasse Entscheidung, Hoffenheim die ziehen zu lassen. Also die war ist mit Cerci zusammen, ja eher war, wirklich das ein Top-Sturmduo gewesen. Also die haben sich super ergänzt und ja, eigentlich waren komplett verantwortlich für die Torgefahr von Hoffenheim. Also das hat mich auf jeden Fall überrascht. Und genau, bei den Ambitionen mit Platz 3 wird es jetzt auf jeden Fall schwieriger.
Helene, ich sehe, die Überraschung hat auch dich betroffen. Gibt es eigentlich wenig zu ergänzen. Es war einfach überraschend. Deswegen wollte ich es nämlich den Hörerinnen und Hörern, vielleicht die es noch nicht mitbekommen haben, hier an dieser Stelle auch erzählen. Und auch bei Eintracht Frankfurt gab es also einmal den Lea Paulik-Abgang zum HSV. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber dann vor allem eine Rückkehrerin. Für Leute, die ein bisschen tiefer drin waren, war es nicht mehr so komplett überraschend. Es hat sich im Grunde den kompletten Dezember über angebahnt. Sarah Dorsun ist zurück in der Innenverteidigung bei Eintracht Frankfurt. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das bewerte, deswegen würde mich mal deine Meinung interessieren, Helene.
Ich fand es an sich schon einen coolen Transfer. Also ich glaube schon, dass es Frankfurt helfen kann, sich nochmal weiter zu stabilisieren, die Option zu haben. Andererseits ist natürlich schon die Frage, ob jetzt die Innenverteidigung identifiziert wird als das zentrale Problem im Kader oder nicht. Ich hätte gesagt, das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so der Fall. Also ist immer gut, weitere Optionen zu haben. Aber ich fand, da hat es teilweise auch so ein bisschen an anderen Stellen geknirscht. Sie ist natürlich eine Spielerin, die auch bei den Fans unheimlich beliebt ist und so und die einfach Erfahrung hat. Ich glaube auch, dass sie ihren Platz vermutlich wieder finden wird. Vielleicht gibt es ja sogar auf die alten Tage noch eine taktische Umstellung. Ich wage es zu bezweifeln, um ehrlich zu sein.
Ja, so wirklich.
Naja.
Ja, okay.
Ja, also schaden kann es nicht, glaube ich, wenn du sie zurückholen kannst. Aber ja, genau, ob sie dann wirklich diese Aufholjagd schaffen wird, glaube ich, auch noch an anderen Dingen liegen.
Charlotte, hast du da eine Meinung zu? Man könnte es ja auch als Eingeständnis einer schlechten Transferpolitik im Sommer sehen, oder? Wenn du eine Spielerin wieder zurückholst, die du schon abgegeben hattest.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine Art Eingeständnis, finde ich. Aber es ist auch echt so ein Zeichen für mich, so. Also du hast da junge Talente in der Innenverteidigung mit Nayela Veit, die schon auch gute Leistung gezeigt hat. Du hast eine Amanda Ilstedt, wo du ja eigentlich Erfahrung hast. Und eine Noemi Iwe, die auch durchaus ihre Einsatzzeiten hatte, die noch viel Luft nach oben hat. Aber genau, also der Backup fehlt da natürlich. Aber ich weiß nicht, ob Sarah Dorsun zurückgekommen ist, um jetzt Backup bei Frankfurt zu sein. Das bezweifle ich. Und klar, sie wird nach wie vor Qualitäten haben, die Frankfurt jetzt direkt weiterhelfen, aber es ist kein Transfer für die Zukunft. Also da weiß ich nicht, also frage ich mich dann, wie Frankfurt sich da jetzt aufstellen möchte und wie viel Spielzeit dann vor allem junge Spielerinnen noch bekommen, was ja eh so ein Thema ist oft bei Frankfurt, dass das nicht so der Fall ist, obwohl man so tolle Spielerinnen hat.
Also ich habe so leichte Marina Hegering, Sarah Agrisch-Vibes, wenn ich mir so eine Innenverteidigung Dorsun und Ilstedt vorstelle. Und das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also ich fand, also Sarah Dorsun ist natürlich eine tolle Spielerin, aber man hat schon auch gesehen, dass sie mit dem Tempo manchmal Probleme hatte, wenn sie hoch mit der Kette standen. Und ja, so zwei, drei größere Böcke waren schon öfter mit dabei in ihrem Spiel. Wobei ich nicht weiß, ist auch mal so ungerecht, bei Innenverteidigerinnen hat man manchmal auch so eine selektive Wahrnehmung. Also will ich jetzt nicht zu hoch hängen. Aber deswegen, ich habe es auch eher als Eingeständnis einer nicht perfekten Transferpolitik im Sommer gesehen, diese Rückkehr. Und fand es interessant. Emotional konnte ich total nachvollziehen, dass dieser Transfer bei den Eintracht Frankfurt-Fans, die ich kenne, nur gefeiert wurde. Das kann ich emotional total nachvollziehen, zu 100%. Sportlich war ich mir aber auch nicht sicher, wie ich das finde. Und vor allem war ich mir auch nicht sicher, das war ja schon relativ früh in der Transferperiode bekannt, aber seitdem ist jetzt nichts mehr passiert auf der Zugangsseite. Das würde mir wirklich Sorgen machen als Eintracht Frankfurt-Fan. Aber wahrscheinlich geht es denen dann auch tatsächlich so. Und dann haben wir noch Wolfsburg und Jena. Geht sehr schnell, denn bei Wolfsburg wurden nur zwei Spielerinnen aus dem zweiten Team hochgezogen. Keine Verpflichtung, die haben ja auch schon gerade den Mega-Umbruch hinter sich. Im Sommer war vielleicht nicht zu erwarten und sie haben ja auch anders als der FC Bayern nicht so viele Verletzungsprobleme. Ja, und bei Jena haben wir den Abgang von Kassen gesehen. Anna Morgreth ist jetzt vereinslos, das fand ich noch erwähnenswert. Und mit Olivia Alcate ist von Fenerbahce eine offensive Mittelfeldspielerin gekommen aus Schweden. Beziehungsweise, ja doch, genau, Mittelfeldspielerin, Entschuldigung. ist jetzt die Problematik, Helene. Ich vermute, keiner von uns hat sie jemals spielen gesehen. Wir haben nicht mehr die tollen Statistiken von FBref und können uns jetzt irgendein Urteil hier aus den Statistiken lesen. Deswegen müssen wir wohl einfach mal abwarten, ob sie Jena helfen kann, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Mehr Neuzugänge werden natürlich noch besser, noch mehr Qualität, keine Frage. Aber ja, wir wissen alle, wie die Situation ist bei Jena. Es bleibt uns nur abzuwarten.
Ja, und irgendwie ist es ja auch, also sie bleiben sich treu. Also sie versuchen mit einem geringen Mitteleinsatz irgendwie in der Liga zu bleiben. Und dem ist ja auch, da kann man zwar auch kritische Töne finden, weil sie die Männerabteilung mit querfinanzieren müssen, aber so grundsätzlich ist das auch einfach ein ehrenwerter Ansatz, muss man sagen. Und mal gucken, vielleicht überrascht uns Jena ja alle. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ich so spontan euch nochmal hier reinreiten durfte. Aber ich dachte, da muss ich es nicht in der nächsten Sendung machen. Und für die Hörerinnen und Hörer haben sie es einmal in einer Sendung für alle Vereine präsentiert bekommen. Ich danke sehr, sehr herzlich Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Charlotte, wie immer war es ein inneres Blumenpflücken, mit dir über die Liga der Frauen zu sprechen. Danke dir, dass du mit dabei warst.
Ja, und mir erst. Nee, danke für die erneute Einladung. Freue mich immer.
Sehr, sehr gerne. Und außerdem auch wunderbar, dass Helene Altgeld mal wieder da war. Helene, wie immer eine große Freude. Und ich habe bei jeder Expected Goals Erwähnung, habe ich gesehen, wie es auch dich durchzuckt hat. Der Schmerz, wir teilen ihn uns wenigstens. Vielleicht lindert es das ein bisschen. Danke dir, Helene, für deine Zeit.
Ja, merci auch von meiner Seite.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und so ist eben auch diese Sendung hier zustande gekommen und das Ganze mit erhöhten Gästehonoraren. Wir haben zum 1. Januar, wie schon letztes Jahr, unsere Gästehonorare um 3% erhöht und wir hoffen, dass ihr diese Erhöhung mitgeht. Also sprich, dass ihr vielleicht euren bestehenden Dauerauftrag auch um 3% erhöht, könnt natürlich auch gerne aufrunden und damit für andere mitzahlen, die das nicht tun. Oder dass ihr das vielleicht zum Anlass nehmt, uns zu unterstützen mit einem Betrag eurer Wahl. Es summiert sich dann auf, also ob ihr 1 Euro im Monat gebt oder 10 Euro im Monat. Das, was euch der Rasenfunk wert ist, lasst es uns zukommen. Ihr findet in der Video- und der Podcast-Beschreibung alle Informationen dazu und auf rasenfunk.de einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Da erfahrt ihr, wie die Wege zu uns sind. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Dominik Meyer, bei Julian Müller-Schwefel, bei Jochen aus Darmstadt und bei KVN. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt in der Vergangenheit, sondern sich auch als registriert als SupporterInnen. Und so konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. Alle Infos gibt's auf rasenfunk.de. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann geht doch sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de. Da findet ihr ein kleines, kuscheliges Forum mit vielen Gleichgesinnten. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass die Saison wieder läuft. Bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und empfehlt uns doch gerne weiter, wenn ihr wollt. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.